Herzlich willkommen zurück nach unserer kleinen Pause. Benny, hallo.
Hallo Tim.
Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut, vielen Dank.
Hattest du einen schönen Urlaub?
Ja, schön war er. Wenig erholsam. Vielleicht werde ich in einer der kommenden Folgen noch ausführlicher davon berichten.
Ich dachte mir, du kriegst jetzt 120 Sekunden Zeit, alles zu erzählen und dann wird nie wieder davon gesprochen.
Darauf lasse ich mich nicht ein auf den Deal.
Okay.
Aber zumindest so viel kann ich sagen, dass es körperlich wenig erholsam war. Wir sind viel unterwegs gewesen, viel durch Schluchten und über Berge gewandert, haben tolle Sachen gesehen, hatten ein bisschen Pech. Unser Auto ist erwartungsgemäß auseinandergefetzt und musste dann
Zweimal, oder?
musste vom ADAC in die nächste Werkstatt in Südtirol geschleppt werden, wo wir dann 4 Tage auf ADAC-Kosten in einem schönen kleinen Hotel. Der Wilde Mann, so
So
hieß das
hieß das Hotel,
Hotel,
der wilde
Hotel
Mann.
zum Wilden Mann. Da sind wir untergekommen und haben uns da schön auf ADAC-Kosten die Bäuche mit Frühstückseiern vollgeschlagen.
Ist es rassistisch zu denken, dass der wilde Mann rassistisch ist? Nein, die Frage lassen wir im Raum stehen. Wir sind die beleuchteten Brüder. Wir haben einen Podcast, das ist, dies hier ist Folge 161. Die letzte Folge war ein kleines, ja, ein besonderes Special aus dem Dschungel als
Richtig.
Sommergruß. Die letzte richtig reguläre Folge haben wir vor, keine Ahnung, 4, 5 Wochen oder so, irgendwie Mitte Juli aufgenommen, Mitte, Ende Juli. Jetzt ist es bei uns der 23.8. Und am 21.8., das war vorgestern, haben wir unseren Worten aus der letzten, vorletzten Folge Taten folgen lassen und haben einen Gast wieder dabei gehabt, nämlich dein Vater.
Ja, das ist mir nämlich noch eingefallen, kurz, wir haben ihn eigentlich gar nicht eingeführt, was er richtig
Das,
ist, weil wir das jetzt tun.
ja.
Also wir haben zu Hause bei meinen Eltern den Podcast aufgenommen, zum allerersten Mal, mit meinem Vater, der häufig requested wurde von der Zuhörerinnenschaft
Und von
und
sich
von sich
selbst.
selber. Und jetzt haben wir dem Druck der Meute nachgegeben und haben erneut mit ihm geplaudert über verschiedene Themen.
Ja, das war sehr nett. Ihr werdet das gleich hören. Das war auch lang. Deswegen müssen wir uns jetzt hier gar nicht lange aufhalten. Ich möchte aber ganz kurz sagen, ich bin ja auch bei dem Urlaub.
Ja.
Und da müssen wir mal gucken, wie wir das dann mit den Aufnahmen machen. Ich weiß gar nicht, ob sich das irgendwie ins Gehege kommt.
Du bist
Aber
ja nicht 3 Wochen im
ich bin
Urlaub.
nicht 3 Wochen im Urlaub, ich bin nur 6 Tage im Urlaub, aber ich bin in den USA. Und wir müssen auch gleich nochmal ganz kurz so ein, zwei Fäden nochmal aufnehmen, die wir in der letzten regulären Folge gelöst haben bezüglich der US-Wahl.
Ja, es ist, wir haben das schon im Gespräch mit meinem Vater erzählt und dann aber nicht so richtig drauf abgehoben. Es ist
Ja,
sehr viel
es ist
passiert, seit wir
super
das
viel
letzte Mal einen
passiert.
Podcast aufgenommen haben. Wir werden nicht alles besprechen. Wir werden nicht das Schiffsunglück des britischen Milliardärs besprechen können.
Nein.
Wir werden nur kurz die US-Wahl einmal anreißen.
Ja.
Es war zu viel, da kommt man nicht hinterher.
Zunächst möchte ich aber einmal damit starten, dass ich für die USA-Reise meinen Reisepass verlängern musste. Ich habe den beantragt am 10. Juni.
Ja.
Und normalerweise dauert das so 2, wenn es schief läuft, 3 Wochen.
Ja.
Und Anfang September wird geflogen. Also alles safe. Aber der Typ, Herr Köpke, von dem erzählte ich, als ich mich so hochgemacht
Ja,
habe,
ja,
um
ja.
mein schreckliches Foto zu essen, ist auch wirklich ganz furchtbar geworden, das Foto, hat dann gesagt, naja, dauert aktuell so 6 bis 8 Wochen, aber das ist ja alles immer noch in der Zeit, alles überhaupt kein Problem. Und dann war es so, dass ich die ganze Zeit, also ich habe das dann auch in den Fernsehberichten und im Internet gelesen, dass gerade die Bundesdruckerei so krass überfordert ist mit diesen ganzen Anfragen, dass es halt deswegen so lange dauert. Und ich habe so einen Code bekommen, den musste ich dann eingeben und dann konnte ich sehen, wie der Bearbeitungsstand ist. Und da stand dann sehr, 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 sehr lange bei der Bundesdruckerei eingegangen. Und das ist, heißt ja eigentlich nichts Ganzes und nichts Halbes.
Das ist
Und
wie das Startpaketzentrum.
Das,
Da weiß man auch immer, oh Gott, das Startpaketzentrum ist noch nicht so weit fortgeschritten im
das
Prozess.
Startpaketzentrum und dann ist der nächste Schritt in deiner Region.
Ja.
Und auch das ist so nebulös, dass man überhaupt gar nicht weiß, was man damit anfangen soll. Und dann war ich jetzt langsam wirklich ein bisschen nervös, weil man muss ja spätestens 72 Stunden vorher für die USA so sein Visum beantragen und sagen, dass man kein Terrorist ist und so. Das geht aber nur mit dem gültigen Pass, weil man da einen Scan von hochladen
Ja.
muss. Und
Man wird ja auch richtig verhört, wenn man da ankommt. Das wirst du vielleicht auch noch erleben.
Hab ich schon gelesen. Und dann war es so, dass ich dachte, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Es gibt ja noch die Variante Expressreisepass. Kann man auch nachträglich beantragen, habe ich gelesen. Dann ist er garantiert innerhalb von einer Woche da. Man muss halt Geld bezahlen, aber das war mir dann auch irgendwie egal. Und dann habe ich letzte Woche zum ersten Mal in meinem ganzen Leben bei der 115 angerufen. Kennst du
Ja,
die?
ja.
Die Behördennummer. Gibt es die nur in Hamburg oder deutschlandweit?
Das weiß ich nicht. Ich dachte, das wäre die 116.
Ist die
116. Das ist die 116, die Corona-Hotline gewesen, glaube ich. Es ist auch egal.
116, 117 ist die, ja. Corona. Also ist die, ist generell medizinischer Dienst.
Ja, ja, genau.
Richtig. Bei der 115, Behördennummer, Servicenummer, kann man anrufen, wenn man Fragen zu irgendwelchen Behördenvorgängen hat. Das habe ich gemacht und habe erstmal eine sehr gute Warteschleifenansage gehabt. Also da kam so die klassische Musik, während gewartet wurde, bis jemand sich meiner annehmen kann. Und da war diese so smooth, so Fahrstuhlmusikmäßig, und dann kam immer so ein Sound, und 115, wir lieben Fragen. Und dann ging es wieder weiter.
Oh, das habe ich auch im Urlaub, als es richtig schlimm war, weil wir uns ja um alles kümmern mussten, Hotel, Auto, Werkstatt, wir mussten mit allen die ganze Zeit telefonieren, und da war ich in diesem Limbo des Hotels, jeder Tag war gleich, Kinder immer im Pool, Frühstück, einfach dieses ständige Warten, noch einen Tag verlängern, noch einen Tag verlängern. Ja. Einerseits irgendwie ein bisschen geil, weil es erholsam war nach dem ganzen Schritt. Und dann die ganze Zeit, ich habe dann irgendwann mit zwei Handys gleichzeitig bei derselben Nummer angerufen, habe auf zwei Ohren gleichzeitig leicht versetzt dieselbe Warteschleifenmelodie, die auch immer so hässlich loopt, dass sie immer so nicht so ganz passt. Und da dachte ich wirklich, ich bin kurz davor, wahnsinnig zu werden. Also es gab auch durchaus Momente in diesem Urlaub, in dem ich wirklich am Boden war, und dann hat man immer wieder gemerkt, ah, es geht doch alles und ist geil. Aber ja, das nur als Einwurf zum Thema Warteschleife.
Wie bei Asterix. Aber ja. ich finde diese Ansage, wir lieben Fragen, finde ich irgendwie schön. Ja, und dann hatte ich eine unfassbar nette Frau dran, der ich so die Situation erklärt habe. Und dann hat sie gesagt, oh, also ich kann mal, wo haben Sie es beantragt? Moment, ich rufe da mal kurz an, gucke, ob ich da jemanden erreiche. Habe ich nochmal kurz gewartet. Und dann meinte sie, ja, also heute, das ist von einer Woche ungefähr gewesen, sind die angekommen vom 1.6. Die am 1.6. Und sie meint, das bedeutet jetzt aber leider nicht zwangsweise, dass das jetzt in 10 Tagen safe passiert, dass wir auch noch irgendwie innerhalb des Zeitraums. Dann hat sie mir empfohlen, dass ich mir nochmal einen Termin mache, um einen Expressreisepass zu beantragen. In einem Zeitraum, der noch reicht, um dann dieses Visum zu beantragen. Und genau einen Tag bevor das war, also bevor dieser Termin war, ist der Reisepass angekommen. Und dann konnte ich den
alles
sehr niederschwellig und perfekt organisiert abholen. Ich hatte einen Termin um 16.30 Uhr, ich war um 16.28 Uhr da und ich war um 16.31 Uhr schon wieder beim Fahrrad mit meinem Reisepass in der Hand.
Mein Eindruck ist tatsächlich auch, dass sich das da viel getan hat in Hamburg. Also gerade sowas wie diese Nummern, ich habe da auch schon mal angerufen, freundliche Leute, gute Beratung und so weiter. Ja. Ich müsste da eigentlich jetzt auch nochmal anrufen. Wir haben nämlich den Fehler gemacht, als wir uns unseren Bus, der jetzt explodiert ist, gekauft haben, dass wir dafür mussten wir ein Gewerbe anmelden.
Ja.
Das ist der Brief. Und dieses Gewerbe, das wir angemeldet haben, da kann man aussuchen, wofür das ist. Also weil wir es beim Händler gekauft haben und der verkauft nur ein Gewerbe. Und deswegen haben wir, es kostet 20 Euro, meldest du einmal an, kannst du wieder abmelden sofort. Haben wir gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich alles so in Ordnung ist, dass man das so macht.
Ich finde, das klingt illegal.
Das klingt ein bisschen dubios, aber ich posaune das jetzt einfach mal hier so raus. Bitte nicht nachmachen. Und da wollte ich das wieder abmelden und habe es beantragt und habe dann auch schon gehört, es dauert ziemlich lange zur Zeit. Jetzt haben wir aber, als wir sagen mussten, wofür unser Gewerbe eigentlich da ist, und wir haben ja nicht wirklich vorgehabt, ein Gewerbe anzunehmen, dann konnten wir uns also was ausdenken. Ich hätte auch Viehzucht oder irgendwas angeben können. Und ich dachte, naja, das Passendste ist irgendwie Transport. Ja. Und dann habe ich Transport einfach aus Gag reingeschrieben. Ja, aber es kommt halt drauf an, der Teufel steckt im Detail, für was du dich anmeldest. Und wenn du dich für Transport anmeldest, wirst du pflichtversichert in der Berufsgenossenschaft oder sonst was, Verkehrspflichtversicherung mit Beiträgen von 250 Euro im Jahr. Und ich habe die dann gleich angerufen und habe gesagt, nein, 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 es geht. Haben die gesagt, okay, kein Problem, schicken Sie uns einfach die Abmeldebestätigung, wenn Sie sie haben. Jetzt kriege ich die aber nicht. Und jetzt können die ihrem System nicht sagen, dass sie uns rausnehmen sollen. Das heißt, irgendwann wären die Gebühren einfach fällig.
Und hier kommt schon Mahnung, wie ich hier sehe.
Ja, kommt schon Mahnung, deswegen, aber die habe ich jetzt on hold gelegt. Ja, ich wollte aber eigentlich, und jetzt muss ich aufpassen, ich merke, dass ich so viel, wir müssen bald eine Podcast-Folge machen.
Ja.
Ich habe so viel, denn die Folge, die wir mit meinem Papa aufgenommen haben, die ihr gleich hören werdet, die war nur bedingt dafür geeignet, diesen großen Druck loszulassen, die Fesseln loszulassen. Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Achso, ganz wichtig, weil du gesagt hast, Reisepass. Ich wollte deine Mama ansprechen.
Meine Mama?
Deine Mama hat sich Sorgen gemacht nach dem Genuss unserer Folge von vor einem Jahr, in dem wir nach Kroatien gefahren sind und die Reisepässe unserer Kinder vergessen hatten, sich dann aber rausgestellt hat, dass sie eben ein paar Tage abgelaufen waren. Und Glück im Unglück, ich weiß nicht genau, wie man das nennen soll. Glück im Unglück war, Kroatien war in dem Jahr dem Schengen-Raum beigetreten, wie man in unserem Jahresrückblick auch noch hören kann. Und deswegen hatten wir einfach Glück, wir wurden gar nicht kontrolliert, wir brauchten sie letztlich nicht. So, und jetzt hat deine Mama, glaube ich, mehr oder weniger so jokey-mäßig gesagt, na, hoffentlich haben sie diesmal ihre Reisepässe dabei.
Ja. Turns out. Ich habe noch gesagt, ach, das, also die werden ja wohl gelernt haben aus den Erlebnissen des letztjährigen Urlaubs.
Wir haben sie nicht nur vergessen, wir haben sie auch über das ganze Jahr nicht beantragt. Also wir haben einfach weiterhin keine gültigen Dokumente, Ausweisdokumente unserer Kinder. Wir sind über 6 Landesgrenzen gefahren. Fast wären wir auch noch, wenn wir Bock gehabt hätten, über 2x7 gefahren. Das ist Kiel. Und dann, also Kiel ist nicht die Landesgrenze, Kiel ruft an. Und dann wären wir nämlich vielleicht noch durch Monaco durchgefahren, das ja wirklich winzig ist. Wir sind dann vorbeigefahren, zack, war der Start vorbei. Hm. Achso, jetzt hab ich aus Versehen abgehoben hier. Wir haben jetzt gerade live mit Kiel telefoniert. Hallo, hat er gefragt. So, das wollte ich nur noch mal sagen, liebe Mama von dir. Wir haben es total vergeigt, aber wir sind wieder 6 Mal nicht kontrolliert worden. Allerdings, das war das Highlight. Ich mache mal meinen Flugmodus an, wie wäre denn das?
Das ist eine gute Idee, aus verschiedenen Gründen.
Das Highlight war, dass wir dann an der Grenze zwischen Frankreich und Italien, war es glaube ich, an diesen Mautautomaten nicht zurechtkamen. Also meine Frau hat versucht, die Karte reinzustecken und die Schranke ging nicht hoch und dann warten die hinter und ich bin dann in Unterhose aus dem Bus raus, um das Auto rum und habe dann an dem Automaten rumgedengelt, bis es irgendwann ging. Dann ging die Schranke hoch, ich bin vor dem Wagen, so mit der Unterhose, über die Grenze gelaufen und bin einem französischen Grenzbeamten in die Arme gelaufen. Der da stand in seiner Uniform und mich einfach nur fröhlich angelacht hat und dann bin ich eingestiegen und ein bisschen weitergefahren.
Warum hattest du denn eine Unterhose an?
War heiß.
Und dann ziehst du im Auto die Hose aus oder
hast du sie gar nicht angezogen?
Okay. Habt ihr da in der Nacht in diesem Auto geschlafen?
Ja. Okay. So, mehr coole Geschichten zu meinem Urlaub gibt es vielleicht in einer der nächsten Folgen. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich möchte nur nochmal sagen, weil ich schon das vom Abschleppen gesagt habe, dann denkt man ja, man hat mega das Pech. Man ist im Urlaub, man plant, dass man ist mit den Kindern unterwegs, dann kann man nicht dahin, wo man hin will, dann muss man da warten, dann muss man sich um alles kümmern, was für ein Scheiß. Aber wir haben wieder mal das Beste draus gemacht und geile Sachen erlebt. Und ich muss sagen, mit so einer Schicksalsgemeinschaft zusammen auf so einem großen Werkstattplatz, wo alle, die liegen bleiben auf der Autobahn Richtung Brenner, auf der großen österreichischen Autobahn, die werden alle dahin gebracht. Und dann bist du da mit so einer Gemeinschaft von anderen Leuten, denen allen dasselbe passiert, dass sie alle irgendwie eine Story zu erzählen haben, mit denen du wartest. Und dann schließt du da so temporäre Freundschaften. Und das ist auch mal eine geile Erfahrung.
Aber sind die Geschichten nicht alle sehr ähnlich?
Ja, aber irgendwie, ja schon, na klar, irgendwie doof, wir wollten da hin, jetzt können wir nicht, haha, wir warten hier. Aber trotzdem ist es irgendwie...
Man fühlt sich nicht so alleine.
Es ist ein sonderbarer, ungewöhnlicher Ort.
Ja.
Mit einer ungewöhnlichen Kombination von Menschen, und ja, wie man sich manchmal ausmalt, wenn ich jetzt mit den Leuten hier allen im Fahrstuhl stecken bleibe, was würde sich dann in den nächsten Stunden... So ein bisschen war das. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein von meiner Seite.
Ich würde sagen, wir werden jetzt nochmal abgeben an unsere Vergangenheits-Iche. Ichs, das ist ein Plural von Ich.
Ja, ich würde Ichs sagen.
Ichs, Ichse?
Ichs.
Ichs, okay. Und mal zu deinem Vater überleiten. Und danach werden wir kurz über die US-Wahl nochmal sprechen müssen, damit wir das einmal abgefrühstückt haben.
Und vielleicht auch über die Folge noch.
Und vielleicht über die Folge. Freut euch auf neue Informationen zum Thema Flüsse. Und mehr weiß ich gerade nicht.
Ich erinnere mich auch nicht mehr so richtig daran.
Olympia. Wir haben viel über Olympia gesprochen.
Sie haben sehr viel über Olympia gesprochen.
Genau. Viel Spaß dabei. Wir hören uns gleich nach der Folge nochmal wieder.
Wiederhören.
Ja, vielen Dank, Tim. Ich begrüße uns alle drei hier bei dir zu Hause, lieber Gast. Wie darf ich dich eigentlich nennen? Offiziell.
Thomas.
Thomas, okay.
Das Hallo. Haben wir noch nicht geklärt, ne?
Nee, wollte ich jetzt mal kurz klären. Hallo Thomas, schön, dass wir bei dir sein dürfen.
Hast du mich immer Thomas genannt?
Ja, aber nicht live im Internet. Du vergisst immer, dass Leute zuhören. Aktuell durchschnittlich pro Folge 400 bis 500.
Aber ich habe doch jetzt persönlich datenschutzmäßig darauf verzichtet
ja.
und gesagt Thomas.
Ja.
Und deswegen habe ich auch Thomas gesagt. Sind wir uns einig.
Aber es ist interessant, wir haben dich bis jetzt nie benannt. Ich habe dich auch nicht benannt. Also ich
Vater.
Vater. Ich habe dich noch nie Vater genannt.
Du hast immer Vater gesagt. Mein Vater.
Wenn, ja, aber nicht, wenn ich dich angesprochen habe.
Ich bin ja auch noch erst zweimal hier gewesen.
Ja, gut. Okay, aber jetzt wissen wir das, wie wir dich nennen können.
Aber öfter als mit dir reden wir über dich.
Von dir möchte ich vorher dein Vater genannt werden.
Alles klar, Vater. Das ist das erste Mal, dass das passiert ist.
Ich würde vielleicht auch gern Vater sagen.
Wie nennst du deinen Vater?
Papa.
Ja, so nennt Benni mich auch.
Aber nicht im Internet.
Aber Vater finde ich einfach genial. Wegen des sardischen Restaurants im Heusweg.
Was Vater heißt?
Das heißt Vater. Und als Benni klein war und ich mit der Tüte Vater nach Hause kam, war richtig was los.
Ja, irgendwie hatten wir eine Zeit lang so in der 8. 9. Klasse hatten wir so eine Vaterphase, wo alles mit Vater lustig war. Und dann haben wir Vater immer so geschrieben. Dann gab es auch mal den Ausspruch.
Doppel D?
Ja, F-A-D-D-A. Und da gab es den Ausspruch. Und ich weiß nicht, woher der kommt und was er genau bedeutet hat. Aber wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wurde immer gesagt, nein, verdammt, Vaterzeit.
Vaterzeit?
Vaterzeit. Und da gab es auch so Lieder. Jetzt ist wieder Vaterzeit. Irgendwann immer, wenn irgendwas schiefläuft. Das war, ich weiß nicht, das hat sich so entwickelt und dann wurde das wie so ein Achtklässler draus.
Okay. Okay, dann danke für diesen kleinen Einblick in deine Kindheit und eure Familienschrullen.
Es war eine weiße Plastiktüte mit blauer Aufschrift. Lange vor der Zeit, als Plastiktüten Vogue waren.
Ich glaube, es war eine Papptüte.
Nein, es war eine Plastiktüte. Vater hatte weiße Plastiktüten mit blauer Schrift.
Der hat sich aber irgendwann geändert und zwar schon vor 10, 15, 20 Jahren, weil er die Zeichen der Zeit früh erkannt hat.
Vater ist früh erwacht.
Vater ist früh erwacht. Ja.
So, wie geht's dir denn?
Glänzend.
Glänzend. Freust du dich hier zu sein?
Nein, ich freue mich vor allem, dass ihr hier seid.
Ich meine, hier in unserer
Podcast-Folge. Ja, das freut mich wirklich besonders. Das ist mir auch eine Ehre, weil ich lange an der Tür gekratzt habe und ihr es ja auch zu Recht ignoriert. Aber trotzdem finde ich das wirklich nett.
Warum machen wir das zu Recht?
Was?
Also du sagst, wir ignorieren dein Gekratze zu Recht.
Naja, weil ihr habt einen Zweier-Podcast und es ist was Besonderes, wenn ihr Gäste habt und ihr wolltet eine Gästin haben und dann war mal irgendwann Benno da und das ist euer Zweier-Podcast und was geht mich das an? Nur weil ich den so gerne höre. Und deswegen finde ich es wirklich richtig gut, dass ich hier nach Folge 159 oder 160 dabei sein darf.
Ich kann dir erzählen, vor ein paar Folgen haben wir dich ja mal live im Podcast angerufen, um dir eine Frage zu stellen, nämlich warum das Alphabet in der Folge des Alphabets ist. Das war unsere Frage, die wir hatten.
Ich konnte sie nicht beantworten.
Nee, also du hast mehrfach gesagt, das war irgend so ein Römer und ich hörte davon, dass es Leute gab, die in der Bahn diese Folge gehört haben und ganz laut lachen mussten, als du zugeschaltet wurdest. Also ich glaube, auch unsere Zuhörenden freuen sich, dass du da bist. Ist das nicht schön?
Und vor allen Dingen, gegenüber meinem letzten Auftritt, habt ihr auf wundersame Weise eure Zuhörerschaft sehr stark vergrößert.
Das ist richtig.
Und ihr wisst immer noch nicht, woran das liegt.
Es bleibt wundersam.
Ihr habt auch keine Ahnung, woran es liegen könnte.
Es meldet sich niemand.
Vielleicht
sind es alles russische Bots, die uns...
Und ihr habt auch weiterhin Rückmeldungen, dass es auf diesem Niveau bleibt.
Ja.
Dann muss ich also heute mir auch besondere Mühe geben.
Also ich kann,
dass es nicht durch diese Folge abstürzt.
Die letzte offizielle Folge, Folge 160, ist, glaube ich, stand jetzt unsere drittmeistgehörte Folge. Oder viert.
Ich bin begeistert.
Auf jeden Fall schon Top 5. Geht weiter ab.
Ich habe das Gefühl, es ist leiser als sonst.
Um uns herum.
Um uns herum sind gar keine Geräusche.
Vielleicht, weil wir eben noch draußen
sind. Bei mir sein.
Hier ist immer Ruhe.
Ist wirklich krass ruhig.
Ja, natürlich.
Wir sitzen sonst bei uns im Keller.
Ja.
Da ist jetzt auch irgendwie nicht besonders das Kraftwerk
am Flubber. Ich habe extra für euch alle Geräusche abgeschaltet.
Das ist gut.
Also alle Stromerzeuger.
Also aber noch so extra.
Also Mini-Kraftwerke in diesem Haus.
So Wolle um uns rum.
Ich habe übrigens auch am Flughafen angerufen, das heute nicht landet und gestartet.
Nee, das ist der Grund. Wir waren eigentlich gerade auf der Terrasse, aber jetzt sind wir reingeflohen, weil Wind war und wir wurden für Wind kritisiert. Und dann waren auch noch Flugzeuge und Bodenlärm von den Flugzeugen, denn wir befinden uns in der Nähe des Flughafens Hamburg. Jetzt weiß man nicht nur deinen Namen, sondern auch noch ungefähr deinen Wohnort. Also so ein bisschen. Also du glaubst gar nicht, was für Wahnsinnige im Internet unterwegs sind. Irgendwann kratzen die hier bei dir an der Tür.
Weil ich Thomas heiße.
Ja, dann finden die das raus und dann ist das wie mit
Namen,
dem...
Die finden den Namen scheiße.
Wie mit dem Drachen
raus. Nur wegen des Namens finden die das scheiße und kommen hierher.
Ja, hier, absolut. Ja. Apropos Scheiße finden und Nachbarschaft. hat Tim vorhin schon halb gehört, die Story. Gestern Abend, wumms, plötzlich Geräusch, wir waren im Wohnzimmer. Plötzlich gab es so ein komisches, hartes Geräusch aus der Küche. Ihr wart
sogar wach?
Wir waren wach.
Okay.
Und dann gehe ich in die Küche und gucke, und dann ist an der Scheibe, tropft ein frisch an die Fensterscheibe geworfenes Ei runter. Da hat sich mein Ei gegen das Fenster, gegen das Küchenfenster geworfen.
Hast du kontrolliert, ob es von den Hühnern kommt?
Um 23. Woran? Am Geruch?
Von der Zahl hier so. Dass der erst bei den Hühnern war und dann das Ei.
Das halte ich für super unwahrscheinlich. Das wäre echt ein ganz schöner Aufwand, der Betrieb.
Hast du Feinde?
Ja, das ist die Idee meiner Frau. Die hat sich Sorgen gemacht, dass es eine persönliche Botschaft ist.
Und ich habe schon an die Mafia gedacht, die so ein Zeichen setzt.
Oder Hater vom Podcast. Mit dem Fame kommt der Hate.
Aber die wissen noch nicht, wo du wohnst.
Ja, wir sind unvorsichtig. Jetzt wissen wir, Flughafen so, deswegen komme ich gerade drauf.
Ja, aber du weißt ja nicht, wo du
wohnst. Ehrlicherweise könnte man wissen, wo er wohnt, weil wir ja zur 100. Folge zu ihm nach Hause eingeladen haben und jeder, der gefragt hat, hat die Adresse gekriegt. Also damit waren wir jetzt nicht besonders
aber heimlich davon, unterwegs.
Das finde ich übrigens auch wieder eine sehr gute Bemerkung vor dem Hintergrund, dass ich gerade hier ausgeschimpft werde, weil ich Nähe Flughafen gesagt habe. Sehr witzig.
Das war auch kein Ausschimpfen.
Ich habe das gesagt.
Ja, oder du, wäre es ja egal.
Niemand hat geschimpft.
Wir sollen ja vergleichen.
Ich habe es gesagt, aber ich habe nicht geschimpft.
Also ich heiße Thomas und wohne in der Nähe vom
Pferd. Also, wir haben ein Ding ins Fenster bekommen. Was sagst du dazu? Ich bin rausgegangen und es ist ja auch erstmal ein bisschen gruselig. Erstmal hast du ein Geräusch, das da nicht hingehört.
Ich finde das sehr gruselig.
Dann siehst du, dass das da so runter und dann bin ich raus. Und dann habe ich weiter hinten in der Straße noch so Stimmen gehört und dann sind da, ich schätze, es waren so Jugendliche. So
ja,
Jugendliche mit dem E-Roller.
Ja, aber die gehen doch nicht gezielt in einen Hintergarten.
Nicht Hintergarten.
Vorne.
Ach, vorne?
Ja. Von der Straße.
Ach so.
Das ist kein Problem.
Das passiert jeden Tag. Du hast doch Wohnzimmer gesagt.
Ne, wir waren im Wohnzimmer und hörten,
es und ist auch egal,
wie jetzt das Layout des Hauses ist.
Das
auf jeden Fall von gesagt. Der Straße. Nein, es ist einfach nicht so interessant. Aber von der Straße wurde ein Ei gegen unser Fenster geballert. Und dann bin ich rausgegangen und dann habe ich die noch, und dann habe ich einfach durch die Nacht, ich habe noch ein bisschen an euch gedacht, weil euer Fenster natürlich wie immer auf ist und schon das Licht überall aus war, habe ich so ein Ey! Rübergebrüllt über die ganze Straße.
Ich frage, ob du Feinde hast, weil ich denke, das ist von hinten. Jetzt ist das doch völlig irrelevant. Anna, einfach mal, wie du sagst.
Ja, so ein Bubenstreich.
Bubenstreich ist ein schöner Ausdruck. Bubenstreich kommt noch vor meiner Generation.
Und dann haben die zurückgeäht. Kam dann zurück. Und das war die ganze Kommunikation.
Und da bist du jetzt diesmal nicht auf den E-Scooter gestiegen.
Ich habe das überlegt.
Wirklich?
Ob ich den hinterher fahre. Einfach.
Wann war das?
So ein Bock an der Eskalation und so.
Wann war das?
Gestern Abend.
Vorgestern Abend waren bei uns 7, 8 Jugendliche, 14 bis 17, 2 auf dem E-Roller. Und der eine drehte immer Kurven auf der Straße und sang immer ganz laut Halleluja. Aber mit einer guten Stimme auch. Und ich stieg gerade aus dem Auto aus und sagte, oh, sag ich, die Jugend wird wieder christlich. Ist das schön, sag ich. Die alten Werte, sie kommen wieder. Und der war erstmal völlig verwirrt, aber das passte so in solche Sachen. Und dann, wenn ich nicht irgendwie rein wollte, ich hatte auch überhaupt keine Zeit, wäre ich mit denen auch nicht ins Gespräch gekommen.
Ja.
Jedenfalls war das so. Und solche schmeißen auch Eier.
Der Halleluja
auf dem E-Roller singt, der schmeißt auch Eier
einfach also, von vorne. Ich kann jetzt gut mir vorstellen, dass so Jugendliche angesoffen Sommerferien durch die laue Nacht fahren und sowas machen. Aber trotzdem finde ich das so ungewöhnlich, ein Ei gegen das eigene Fenster
geballert. Das ist sehr ungewöhnlich.
Dass ich doch erst irritiert war.
Eigentlich sind Eierschmeißer ist ein deutlicher Ausdruck des Missfallens. Ich erinnere an den Eierangriff an Helmut Kohl.
So,
zum Beispiel.
Dann
oder
hab ich auch
in geschlossenen Sälen, wo Politiker reden, werden sehr gerne auch Eier benutzt.
Genau. Und ne? das Spezielle
ist. Weil Eier ist eklig, Eier ist schleimig, Eier
ich glaub, ist
Eier vor allem. Ne? Deswegen hat, glaube ich, auch meine Frau es gesagt, weil das hat dadurch so eine Person, das ist nicht nur so ein.
Also das,
ich kacke dir in den Vorgarten, sondern das ist irgendwie so.
Ja, das wäre das lieber, wenn die.
Im nee, viel weniger. Ich habe dann, es war sogar ein bisschen gut, weil ich bin dann. Ich habe noch ein. Wir haben noch hinterher herausgefunden, dass wenn man so ein Ei dann die ganze Nacht kleben lassen bleibt, weil man vielleicht schon geschlafen hat, dass es so schwer wieder abzubekommen ist, dass es als Sachbeschädigung gilt.
Ja, natürlich.
Aber wie habt ihr das denn rausgefunden?
Gegoogelt.
Hättest du auch deinen juristischen Vater fragen können. Das ist eine Sachbeschädigung.
Und für den juristischen Vater habe ich auch gleich nochmal eine Frage. Aber ich möchte nicht die Eiergeschichte.
Das war's, Andi. Was habe ich gemacht? Ich wollte keine Schmierspuren. Ich habe den größten Topf genommen, den wir haben, voll mit Wasser gefüllt und ihn so richtig gegen die Fensterscheibe geklatscht. Was erstaunlich viel Spaß gemacht
hat. Da das so frisch war, hättest du daraus eigentlich auch noch ein Rührei machen
können. Ja, ich war mir nicht sicher. Ich glaube, es hat tatsächlich schon ein bisschen gestunken. Ich glaube, es war tatsächlich ein altes Ei. Und dann hatte auch jetzt kein Interesse, mir noch ein Ei zu machen aus Fensterscheiben.
Richtiges Missfallen.
Ja, und das war aber cool. Dann ist das so geil runtergelaufen und dann habe ich es mit dem Lappen und dann nochmal und nochmal.
Du weißt, dass du die Polizei hättest holen können.
Hätte ich, aber boah.
Das ist natürlich Quatsch, aber und hättest du machen können.
Die hinterher der Lappen, der war richtig schmutzig. Das heißt, das Fenster ist jetzt sauberer als vorher.
Ja, das ist ja klar. Das
die haben mich eigentlich nur so ein bisschen zum Fensterputzen angestiftet.
Ja, siehst du.
Okay. Nachts. Nachts. Mit Mai. Ja, das ist mir widerfahren gestern Abend.
Aufregend. Das ist eine gefährliche Gegend, in der wir da wohnen.
Ja.
Entweder brechen die Leute ein oder die Hühner sterben.
Oder sie klauen.
Da wolltest du auch noch gern drüber sprechen.
Richtig.
Wenn ich dich daran erinnern
darf. Könnt ihr vielleicht mal hier kurz berichten.
Über den Tod der Hühner?
Über den Tod des Huhns. In der Abwesenheit.
Ich wollte darüber eigentlich nicht sprechen, aber wo du mich darauf ansprichst, nehme ich nochmal die Gelegenheit, dass sowohl meine Frau als auch ich, du hast uns ja ein Bild geschickt, begeistert waren über die Ehrerbietung, die ihr mit diesem Begräbnis diesem netten Huhn angetan habt. Das war also wirklich, das fanden wir, auch die Stelle reicht der Schatten, das fanden wir richtig
gut. Ja, die Stelle habe ich mir vorher sagen lassen.
Ja, aber das fand ich sehr schön. Vor allen Dingen, es lebte ja noch, als die eine Familie da war.
Ach so.
Und, ja. Die kleinen Kinder mit dem Huhn auf dem Arm, das piept gleich wieder, ne?
Nein, das piept nicht, aber vielleicht ein bisschen Kontext. Ich war im Urlaub. Während der Abwesenheit ist eins der Hühner, nämlich Kazui, gestorben. Und es waren aber bei uns auch Leute, die bei uns gewohnt haben. Und in der Zeit, und das ist aber nicht in der Zeit gestorben, wolltest du jetzt sagen.
Ja, aber da war es richtig gut drauf, weil die Kinder Folgendes machten, die kletterten auf euer Baumhaus und schmissen die Hühner immer von oben runter. Und daraufhin flatterten sie immer so durchaus 5-6 Meter. Und ich habe extra darauf geachtet, weil ich weiß, dass Kazui ja schon auf der Todesliste stand, wie Kazui fliegt. Und Kazui flog genauso gut wie die anderen auch. Hättest du Preise verteilt für den weitesten Fluch, dann wäre Kazui in der Spitzengruppe gewesen.
Es gibt immer mehr Hinweise darauf, wie dieser Tod zustande kommt.
Alright. Vielleicht können wir den Bogen wieder zu dem Ei schließen. Vielleicht hat uns jemand beobachtet und sich jetzt hat Kazui gerecht.
Ja.
Kazui selbst war es.
Also, die Kinder, die bei uns gewohnt haben, haben in unserer Abwesenheit unsere Hühner vom Haus geschmissen.
Nicht vom Haus, vom Baumhaus.
und geguckt, wie weit sie fliegen können.
Cool. Wie bei Zelda.
Ja, habe ich auch gedacht.
Also, es war so, dass dann in einer morgendlichen Versorgungsrunde meine Frau Kazui tot unter der Schubkarre fand und mich dann anrief und dann kam ich rüber und dann haben wir ein Loch ausgehoben, wo wir uns hinterher lange darüber unterhalten haben, ob das wohl tief genug ist.
Und meine Frau dachte gleich, Mann, was haben die sich für Arbeit gemacht?
Ja, was hätten wir sonst machen sollen?
Ja, völlig korrekt, hätten wir doch genauso gemacht.
Ja.
Genauso, also, wir hätten das genauso
gemacht. Ich habe doch noch neulich berichtet vom letzten toten Huhn, wie das auch so ein dieses Körperliche und so, und dann liegt der tote Hühnerkörper daneben, das ist irgendwie auch was Besonderes.
Ja, den haben wir erst etwas später geholt, weil er roch schon nicht so gut, muss man sagen. Und dann habe ich halt das Huhn auf dem Spaten langsam ins Loch gelassen.
Ich kann dazu noch eine ganz kleine Episode erzählen. Wir haben hier so eine wirklich nette Nachbarschaft und unsere Nachbarn haben einen großen Restmülleimer, während wir ja aus ökologischen Gründen praktisch gar keinen Restmüll mehr haben.
Ja.
Ich möchte, dass das mal wieder nicht erwähnt wird hier, aus ganz bestimmten Gründen. Und nun hatten wir aber so viel, weil wir die Handwerker im Haus hatten. Und dann fand ich einen toten Vogel im Garten. Hm. Und unser Restmülleimer war voll, ist aber erst in der nächsten Woche dran, während die jede Woche dran sind. Das heißt, ich ging wieder rüber, nicht in der Nacht, das mache ich aber ganz offiziell, das kann ich auch. Und hatte so eine riesige Handwerkerdeckenhaufen. Und obendrauf war der kleine tote Vogel, die Amsel. Und dann guckte der eine Nachbar zufällig gerade aus dem Fenster, was ist denn da los? Und dann sagte er, ja, ich muss euren Ascheimer aber benutzen, ich muss einen toten Vogel beerdigen. Da hätte er auch denken können, wieso für so eine kleine Amsel so viel Müll? Hat er aber nicht. Und jetzt ist unser ganzer Handwerkermüll mit dem toten Vogel.
Das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden.
Genau. Und dann kann man natürlich auch darüber diskutieren, dürfen tote Vögel in den Ökomüll?
Das hätte ich jetzt auch als nächstes
gefragt. Dürfen sie? Auf keinen Fall.
Ach nee, den Restmüll
müssen wir. Auf keinen Fall. Restmüll.
Ja.
Wirklich Restmüll.
Ja, ja.
Das ist der gleiche Grund, weswegen, das wisst ihr als Vegetarier ja nicht, aber wenn du mal ein bisschen Fleischreste hast, so Knochen und oder Essen, ja, wo Fleisch drin ist, immer in den
Restmüll.
In den Restmüll.
Genau. Und Kleintiere bis so und so viel Kilo oder so.
Ja, mit Sicherheit.
Irgendwie größere dürfen nicht in den Restmüll.
Ich will eine Begründung, bitte. Wo ist das? Also, ist doch logisch abbaubar im weitesten Sinne.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt.
Das Zeug,
aber es ist von der Stadtreinigung kriegst du ja einmal so einen Plan und so. Und da ist ausdrücklich das Fleisch nicht in den Restmüll, in den Ökomüll da.
Ich habe das auch nie hinterfragt, aber das war immer schon so. Man soll auch keinen Schinken und keine Steakreste und so, soll man alles nicht in Biomüll tun.
Ratten gehen überall ran. Insofern, das kann es nicht sein.
Also wenn das zubereitet ist, kann ich das verstehen, so mit Öl und Gewürzen, also was.
Öl und Gewürze dürfen
die dürfen mal.
Öl darf in den Biomüll?
Warum nicht? Es darf nur nicht in den Abguss.
Warum darf kein Fleisch da rein? Oder keine Amsel?
Ja, there is a reason. Ich weiß es nicht. Aber hier Kazui, ne? Wir waren ja mit Kazui vor dem Tod mehrfach schon bei der Tierärztin, weil es ja immer schon so schlecht ging und so. Und dann dachten wir schon mehrfach und so. Und sie wurde zweimal das Bauchwasser abgelassen. Und dann kam sie wieder.
Cetus-Punktion.
Sehr gut. Das ist der Fachterm. Und das hat richtig nochmal was gebracht, weil ihr das, glaube ich, nochmal 2-3 Monate gutes Leben, wo sie auch noch fit war und so. Und die Tierärztin hat auch gesagt, solange sie fröhlich ist und so, lohnt es sich. Deswegen haben wir das auch gemacht. Und bei der Gelegenheit habe ich nochmal gemerkt, was wir, glaube ich, schon mal festgestellt haben, was du auch gesagt hast, dass diese Tierarztpraxis so cool ist.
Die ist gut, ja.
Das sind einfach die Besten, die sind so hilfsbereit und unkompliziert und auch Hühner einschläfern, kostenlos.
Kann ich bestätigen, ich war ja auch mal da.
So, und das wirklich nett. Auch irgendwie
natürlich
verständnisvoll, normal. Aber auch nicht jetzt übertrieben, einfach Top-Erfahrung da. Nur, dass sie Katzenannoncen annehmen, das ist seltsam. Haben wir letztes Mal schon gesprochen.
Ich habe da nochmal drüber nachgedacht, dass es vor allem dann seltsam ist, wenn die Fotos schwarz-weiß sind. Was relativ oft vorkommt.
Ja.
Also, Benny hat in einer der letzten Folgen erzählt, wie unsinnig er diese Annoncen findet, Katze vermisst, weil dann sieht man irgendeine Katze, die vielleicht vermisst ist und dann hat man sich das aber A nicht gemerkt und B ist sie dann ja eine Stunde später schon ganz woanders.
Ja.
Aber wenn dann auch noch die Fotos schwarz-weiß sind und dann es so Katzen sind wie mein Kater Wisu, der aussieht wie alle Katzen, dann ist das halt schon ein bisschen seltsam.
Wir hatten jetzt gerade Katze vermisst am Baum. Und ihr kennt auch noch früher, als es noch keine Handys gab, die Stripes, wo man sich das abreißen konnte.
Yeah.
Und die hatten das. Da habe ich mir auch gedacht, in welcher Welt lebt er eigentlich? Jeder nimmt sein Handy und fotografiert er. Kein Mensch kommt auf den Gedanken, sich das abzureißen.
Aber ich habe auch gedacht, wer hat früher diese Dinge abgerissen? Also wenn das sowas ist, wie ich verkaufe meinen Roller.
Ja, manchmal konnte
ich das sehen. Aber bei einer Katze, wer geht denn da vorbei und sagt, ich nehme mir mal einen mit für den Fall. Das müssen ja wirklich richtig gute Menschen sein.
Leute, die vielleicht mal selber in der Situation waren.
Das kann sein.
Und wenn man sich anguckt, wie viele dieser Schilder und Zettel es gibt, scheinen viele Menschen in diese Situation mal zu
sein. Aber dann sind da unten immer so 10 Stück dran.
Ja, okay.
Und dann nehmen sich 10 Leute so einen Stripe ab. Na gut, die hängen natürlich mehr davon hin. Aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit bei der Menge an Menschen und so ist schon sehr gering. Aber
die sich was abreißen, sind auch die, die aufmerksam gucken.
Mhm. Aber heute reißt keiner mehr eins ab, weil alle ein Handy
haben. Na klar.
Mhm. Ich habe aber noch nie so was fotografiert, noch nie so einen Stripe abgerissen.
Weil du dich dafür nicht interessierst.
Ja, ich habe immer gedacht, der Stripe ist bei mir verschwendet. Das ist so, wie ich Flyer nicht annehme.
Aber fotografieren kannst du es doch jetzt hier.
Ja, das könnte ich, aber da bin ich einfach ignorant und desinteressiert und nicht am Wohl der
Männer. Okay, ich könnte jetzt die bisher aufgemachten Thematik nutzen, entweder über das Thema tote Tiere noch weiter zu sprechen oder das juristische Bonbon, was ich mitgebracht habe. Was möchtet ihr gerne hören?
Das juristische Bonbon.
Okay, habt ihr mitbekommen, dass es eine Situation gab in Disney World, das ist in Amerika, ne? Disney World in.
Es gibt auch. Ach so, heißt Paris nicht Disney?
Das ist Disneyland. Und ich glaube, Disney World ist in Florida.
Ja, ist in Ordnung. Florida, ja.
Meine ich. Auf jeden Fall ist es in Amerika, das ist auch egal, wo genau. Auf jeden Fall in einem Disney Park. Und dort gab es die Situation, ein Mann und eine Frau waren in einem Restaurant essen. Und die Frau hatte eine ganz starke Nussallergie und hat sich ein Essen bestellt, aber vorher gefragt, sind da Nüsse drin? Und es wurde gesagt, nein. Turns out, es waren Nüsse drin. Anaphylaktischer Schock. Tot. Der Mann hat Disney daraufhin verklagt, den Konzern Disney, weil es in einem Disneyland Park passiert ist.
Und weil man bei Disney mehr holen kann als in einem Restaurant.
Ja, wobei die Summe, die er haben möchte, super gering war. Ich glaube, $50,000 oder so. Es ging um $50,000. Und Disney hat aber gesagt, wir lassen uns nicht verklagen, denn du hast im Jahr 2019 ein Probeabo von Disney Plus, dem Streamingdienst, abgeschlossen. Und dort in den AGBs in Amerika steht drin, wenn man irgendwelche Rechtsansprüche dem Konzern gegenüber hat oder haben möchte, darf man das nicht vor Gericht verhandeln, sondern nur vor einem Schiedsgericht. Mhm. Und deswegen wurde dieser Fall nicht zugelassen, weil er ein Probeabo bei Disney Plus abgeschlossen hat, durfte er den Tod seiner Frau nicht juristisch nutzen, um gegen Disney vorzugehen.
Hätte er vor Schiedsgericht gehen müssen.
Ja, aber Schiedsgericht, wenn ich das richtig verstanden habe, sind halt irgendwelche Leute, die jetzt Richter spielen.
Nein, nicht unbedingt. Schiedsgerichte spielen ja im internationalen Wirtschaftsverkehr eine Riesenrolle. Eine ganz große Rolle. Und es geht bei dem TTIP-Abkommen, wenn ihr euch erinnert, wo mal ganz viele auf der Straße waren und sich gegen berühmten Chlorhühnchen gewehrt haben. Und da ging es in der Sache, also die Chlorhühnchen waren ja nun Quatsch, aber da ging es in der Sache wirklich unter anderem darum, dass die Amerikaner durchsetzen wollten, dass Streitigkeiten zwischen der Europäischen Union und den USA vor Schiedsgerichten ausgetragen wurden, was übrigens ganz viel gemacht wird, was auch in vielen Abkommen ist. Aber das ist dann im Teufel, steckt im Detail, das ist dann im Einzelnen unheimlich kompliziert. Aber im deutschen Handelsverkehr zwischen Industrie und allem gibt es ganz viele Schiedsgerichte, die zum Teil mit Richtern besetzt sind, sogar mit richtigen Richtern.
Aber
die
müssen das zum Teil machen.
Ne? Das ist ja frei vereinbart, Vertragsfreiheit.
Ja.
So, und wenn du das unterschreibst, also das wäre auch nach deutschem Recht, würde ich sagen, korrekt.
Aber interessant, ist natürlich,
interessant ist natürlich jetzt wieder Internetdaten und alles Mögliche, das du mal vor langer Zeit und so. Ne? Das ist natürlich interessant. Und da kann es in Amerika möglicherweise ein Tick anders sein als bei uns.
Also in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, wurde dazu Stellung genommen, ob das in Deutschland möglich wäre, so eine Klausel. Sie steht nicht drin in den deutschen AGBs und da wurde sehr deutlich gesagt, dass das nicht
recht ist. Ja, das meinte ich ja zum Schluss, dass das also durchaus sein könnte.
Warum will Disney lieber ein Schiedsgericht als ein anderes Gericht? Was ist der Unterschied? Kriegen Sie da eher Recht oder was soll das?
Zumindest haben Sie auf diese Schiedsgerichte mehr Einfluss als auf staatliche Gerichte. Bei der Besetzung, bei der Schiedsgerichte, also, Schiedsgerichte sind auch prozessual anders.
Es kann doch nicht wahr sein, dass in den AGBs eines Streamingdienstes, mit dem man Filme und Serien guckt.
Wo kommt das erst her?
Eines Streamingdienstes.
AGBs, wo kommt das erst her? Deutsche Sprache.
Ach Gott.
Allgemeine Geschäftsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen.
Ja, Plural. Einfach nur Plural. Plural von
AGB.
Ja, muss ich AGB sagen.
Nein, du sagst AGB.
In den AGB.
Oh Gott.
Okay. Solche Schiedsverfahren sind im US-Recht private Rechtsverfahren, welche außergerichtlich verhandelt werden. Ja. Wie es bei The Verge weiter heißt, müssen sich RichterInnen in einem Schiedsverfahren nicht zwangsläufig an den bestehenden Gesetzen oder Präzedenzfällen orientieren. Zudem können KlägerInnen nach einer Entscheidung nicht erneut in Berufung gehen. Also im Grunde gibt man seine tatsächlichen juristischen Rechte ab.
Das kann doch nicht wahr sein.
Habe ich mir auch gedacht. Ich habe das auch erzählt bekommen und glaubte es nicht und habe selber recherchiert und es ist tatsächlich so.
Das ist ja wirklich eine Schweinerei. Und da heißt es immer so, ach AGB durchlesen.
Und jetzt, es gibt zum Beispiel ein deutsches AGB-Gesetz seit den 80er Jahren und in diesem AGB-Gesetz, das dann versucht hat, die Entwicklung der AGB wieder einzufangen und wieder das alte gute BGB mit einem stärkeren Schutz für den Verbraucher zu reaktivieren, da werden solche Dinge einer inhaltlichen Kontrolle dann unterworfen. Und dieses AGB-Gesetz verlangt unter anderem, und das ist für diesen Fall mit der Nussallergie ja ganz interessant, dass der Kunde von den AGB erstens Kenntnis haben muss oder es muss ihm die Möglichkeit eingeräumt werden, Kenntnis zu haben.
Da wird immer überall.
Und deswegen hängen die auch immer überall draußen. Und da ist natürlich die Frage, wenn er nicht bestellt hätte, das finde ich ja interessant, 2019, ob in dem Laden, in dem er drin war, AGB in dieser Feinheit mit Gerichtsstand und so irgendwo hingen. Oder
ach, taten, bestimmt nicht.
Das taten sie nämlich nicht.
Bestimmt nicht.
Und ihr wisst ja, die AGB, wenn ihr ein Konto eröffnet oder so Versicherung macht oder so, dass du diese kleinen gedruckten 5 bis 7 Seiten hast.
Ja.
Das reicht dann aber immer aus, wenn du sie ausgehängt
hast. Ich finde, es müsste irgendwie so sein, auch wenn du das ja alles bei allen, so wenn du irgendwas installierst oder einen Vertrag abschließt, kriegst du dann diese 17 Seiten und natürlich liest sie niemand durch.
Nee, natürlich nicht.
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die sie sich durchlesen und nach 17 Seiten sagen, nö, will ich doch nicht.
Aber vor allem die Idee, das da reinzuschreiben.
Ja,
also
das ist
irgendwann
wirklich.
Hat sich mal jemand vom Disney-Konzern überlegt, oh, wenn wir jetzt schon so einen flächendeckenden Streaming-Dienst einführen, ja, weltweit, dann schreiben wir da doch rein, dass die uns vor einem richtigen Gericht nicht verklagen können.
Ja.
Das wäre übrigens auch möglicherweise nach deutschem AGB-Gesetz eine Überraschungsklausel, die dann keine Gültigkeit hat.
Genau das meine ich.
Ist das und deswegen
kann man nicht erwarten können.
Ja, und deswegen, genau. Das nimmt man die Überraschungsklausel. Und deswegen kann es sehr gut sein, dass das nach deutschem Recht auch nicht gegangen
ist. Überraschungsklausel, das ist schön. Ja, das ist totaler Wahnsinn.
Absolut.
Absolut. Ja, aber
ich finde, es müsste eigentlich so sein, dass es so eine Art Zusammenfassung der relevanten Punkte gibt, wo man einfach sagt, wenn Sie das hier dann arbeiten, so darum geht es in den AGB, dass man so einen kleinen Überblick am Anfang bekommt. Das wäre eigentlich gut. Also was man wirklich schnell lesen kann, wo man sagen kann, mache ich jetzt hier irgendwas mit meinen Daten, mache ich irgendwas mit meinen Rechten und so. Und wenn man es näher wissen will, kann man darauf klicken und dann kommt man
ein Exzerpt.
Ja.
Ja,
das wäre doch mal ein Vorschlag.
Ja, gute Idee.
Hubertus Heil.
Hubertus Heil soll das zuletzt.
Aber dem traue ich das zu, dass,
dass er sich dafür einsetzt.
Der setzt sich für unseren Paketdienst Leute ein und so. Der könnte sich auch für sowas mal einsetzen.
Marco Buschmann macht das.
Aber eigentlich auch. Müsste er mit Marco Buschmann dann erstmal essen gehen bei so einem Italiener in Berlin. Und dann müsste
bisschen Musik machen.
Bisschen Musik machen?
Marco Buschmann hat doch bei Soundcloud. Hat
er ja, stimmt. Dann tritt Hubertus Heil mit Buschmann bei so einem Italiener in Berlin auf.
Ja.
Und während des Gigs steckt Hubertus.
Ja, ja, ja.
Also pass mal auf, lass mal so ein AGB-Exzert-Ding machen.
Ja, verpflichtend.
Ja, schon wird Deutschland noch wieder juristisch
sauber. Buschmann ist der zuständige Minister.
Ja, ist er. Aber der ist nicht das ist nicht sein Ding.
Ja, überhaupt nicht.
Hubertus muss erst Justizminister werden dafür. Du hast dich doch mal, habe ich das im Podcast nicht mehr verhandelt, du hast dich doch mal so schrecklich aufgeregt über Hubertus Heils Aberglauben.
Bitte sprich mich darauf nicht an.
Mit SGB 13.
Bitte sprich mich.
Das habe ich im Podcast erzählt, oder?
Erzählt, ja.
Bitte sprich mich darauf nicht an. Das finde ich immer noch so unglaublich. Vor allem, inzwischen habe ich mich wieder etwas relativiert. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Je älter ich werde, desto aggressiver werde ich gegen alles, was mit Religion zu tun hat. Das ist völlig egal.
Und ich finde,
ja, aber ihr macht ja auch immer wunderschöne Podcasts. Wenn es um die Kirche geht, könnt ihr euch so gut aufregen. Dann bin ich so begeistert.
Wir stellen nur
im
Fragen.
Im Stehen klatsche ich euch
das immer zu.
Das finde ich immer, nein, ihr stellt keine Fragen, ihr macht sie fertig. Da ist mir dann nochmal aufgefallen, der Unterschied zwischen Aberglaube und Glaube und das Aufregen der Kirche über Aberglaube ist sowas von auch sprachlich Wahnsinn, weil wo ist der Unterschied zwischen Glaube und Aberglaube?
Gibt keinen.
Ne? Ich meine, die Zahl 13 und Jesus, das sind wirklich marginale Unterschiede. Ne? Es ist alles wie
gesagt. Die Zahl 13 gibt's.
Sehr gute Bemerkung.
Jesus,
das geht ja auch um den Glauben.
Da. So, pass auf. Apropos Rechtsbruch. Es ist so viel passiert. Wir haben uns ja wirklich eigentlich seit
lange nicht mehr
Milliarden
aber
von
haben wir im Sekunden schon nicht gehört.
Ja, aber es ist ja wirklich so in der Welt so viel passiert. Ja, also in dem Podcast, nee, hatten wir nicht. Wir haben es ja vorproduziert vor meinen Ferien, vor meinem Urlaub.
Ach so, das ja.
So, deswegen haben wir jetzt richtig lange uns nicht ausgetauscht und es ist sportlich so viel passiert, es ist politisch so viel passiert.
Oh Gott, ja.
Und das können wir eigentlich nicht alles übergehen, aber ich möchte deswegen, weil das hier gerade so mit dem Rechtsbruch mir in die Karten spielt.
Ihr seid die Doktors.
Noch ganz kurz einmal zu Olympia.
Mm.
Oh ja. Könnt ihr gerne noch sportlich was zu sagen? Habe ich gar nicht so verfolgt.
Ich möchte über die Eröffnungsfeier reden.
Die soll so toll gewesen sein und Frankreich und dann Macron und was bedeutet das jetzt eigentlich und das Land und das meckert, aber eigentlich war es auch schön und plötzlich waren die Leute in Paris nett. Ich habe mit Leuten aus Japan gesprochen, die in Paris waren, sagen, die Stadt war wie verwandelt, plötzlich waren nicht mehr alle schlecht.
Das haben alle Leute mir gesagt, wörtlich genauso mit diesen Worten, die ich getroffen habe, die in Paris waren.
Alle waren in Paris,
wirklich.
Begeistert, was für eine Stadt, sie hat sich wieder... nach vorne gespült, sag ich mal, im Sympathie-Ranking.
Und das in einer Stadt, die normalerweise sich verhält wie Berliner Taxifahrer.
Und ich habe im Urlaub noch gedacht, dass eigentlich von allen Bevölkerungen von Ländern auf der Welt die Menschen in Österreich und Frankreich schon deutlich die unsympathischsten sind.
Österreich? Also
nicht unsympathischsten, die unfreundlichsten.
Nein, Österreich doch nicht.
Oh, die sind so unfreundlich. Nein. In Österreich ist es so, wenn du da irgendwie im öffentlichen Leben mit Leuten in Kontakt kommst und irgendwie du stehst so am Buffet oder im Supermarkt oder so und es gibt so eine Situation, wo man sich dann so zunickt oder so und ein bisschen einfach versteinerte Miene nach vorne. Keine Regung. Nichts Menschliches.
Das klingt herrlich.
Einfach völlig soziophob. Also wir haben da auch ganz viele tolle Menschen getroffen. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern, aber so im Grundgefühl, auch als wir von Italien nach Frankreich gefahren sind, völlig andere Welt plötzlich. Straßen sind plötzlich befahrbar, Menschen würdigen dich keines Blickes. In Italien genau andersrum.
Muss man Prioritäten setzen, was am lieber ist. Gute Straße oder gute Menschen.
Ja.
Also was mir auch...
Beides kannst du nicht haben.
Also wo ist denn jetzt der Rechtsbruch?
Der Rechtsbruch, genau. Frankreich, Paris, Olympia, Thomas Bach. Unser guter IOC-Präsident.
Noch.
So, was war die Headline? Bach tritt regelkonform zurück. Das ist eine Nachricht, dass ein großer Funktionär nicht die Regeln bricht und nicht sich irgendwie an sein Amt klammert.
Das war, glaube ich, sondern, geworden, das war Satire.
Das war keine Satire. Nein? Das war im Spiegel. Also der Grund ist natürlich, dass er vorher gab es Vermutungen und Andeutungen, dass er möglicherweise etwas ändern könnte. Ja, und die Begründung war so geil. Ich hatte die mir eigentlich hier reingeschrieben. Die Begründung war irgendwie sowas, dass die Olympische, was sagt ihr, Charta, Charter oder?
Charter.
Die Olympische Charta sei durchaus sehr wichtig und die sei zu respektieren. Und das klang so, als ob er nach langem, langem Nachdenken, nachdem er wie lange, 12 Jahre das gemacht hat, dazu gekommen ist, dass er leider die Charta respektieren muss. Und das war eine Top-1-Schlagzeile.
Ja, das sagt uns doch viel über die Zeit, in der wir aktuell leben.
Ja, und über andere Beispiele wie Sepp Blatter oder Infantino oder Putin oder all die anderen Leute, die so drauf sind.
Eine schlechte Welt.
Aber vielleicht wird Sepp Blatter jetzt sein Nachfolger, habe ich schon gedacht.
Sepp Blatter wird der Nachfolger?
Lebt, glaube ich, gar nicht mehr.
Nee?
Ich glaube, Sepp Blatter ist, glaube ich, tot. Ich glaube wirklich, dass er tot. Du kannst ja nachkommen.
Ich frage mal meine Uhr. Ist Sepp Blatter tot?
Ja. Wie tot ist Sepp
Blatter? Nee, er scheint noch zu leben.
Was? Ich glaube, der läuft sich warm für die
Kandidatur. Also warum kommt da keine Stimme aus der Uhr?
Wir kommunizieren mit
Ach, du sprichst Buchstaben. Und dann kommt auf dem Display.
Ja, genau. Also da steht nur, er wurde am 10. März 36 geboren und ist 88 Jahre alt.
Dann lebt er doch noch, ja. Aber er ist nicht mehr in der Lage, das Amt auszuführen.
Ich weiß nicht.
Ich wollte gerade sagen, Joe Biden ist auch US-Präsident, aber ich glaube, der ist auch nicht mehr in der Lage, sein Amt auszuführen. Da müssen wir ja auch nochmal drüber reden. Aber möchtest du irgendwas zu Olympia noch?
Ich war nur ein Teilnehmer am Fernsehen von der Eröffnungsfeier, die ich von Anfang bis Ende gesehen habe, wirklich in voller Länge, und ich war nur begeistert. Und zwar hatte ich zwei Sachen im Kopf. Erstens, die alten Eröffnungsfeiern in Stadien der letzten 20 Olympiaden, die sich so krass abgehoben haben, in vielerlei Beziehung gegenüber dieser Eröffnungsfeier. Alleine die Idee, die über die Seine alle unter Teilnahme der ganzen Pariser, nicht? Also wirklich eine Eröffnungsfeier, nicht in einem kleinen abgeschlossenen Stadion, sondern ganz Paris mit einzubeziehen oder Kern Paris mit einzubeziehen. Und es war auch dennoch meteorologisch so unglücklich, weil nur über dem Pariser Becken wirklich so ein kleiner Trog hing, es hat geregnet nach einer Stunde der Eröffnung ununterbrochen und immer schlimmer. Und in ganz Frankreich hat es nicht geregnet, aber da hat es geregnet. Da fehlt einem dann wieder das Ei bei euch an einem Haus an. Ne? Das oder sind Gott. Ja so merkwürdige Dinge, ja, oder so. Und das war egal. Die Feier war so gut, dass es egal war. Du hast nicht einmal gedacht, auch wäre das nicht schön, wenn die Sonne scheinen würde. Das ist dir nicht in den Kopf gekommen, weil die Feier so gut war.
Vielleicht haben die Leute vor Ort.
Und die war so gut. Und was dann alles künstlerisch auf die Beine gestellt wird. Und das Allerbeste war wirklich Frankreich in Paris. Rechnet mit, also die haben eine revolutionäre Eröffnungsfeier gemacht. Was die alles gemacht haben mit ihrer Vergangenheit, die haben die Französische Revolution plötzlich
mit fast in den Vordergrund gestellt, wo du auch gedacht hast, jetzt rasten aber alle Monarchisten, Reaktionäre und sonstige, sind ja auch ausgerastet. Da kam ja auch die härteste Kritik von. Satirisch gespielt, mit Ironie und mit Komik. Also glänzend. Und dann diese Sache mit der
Flamme. Das ist eine krasse Aufgabe, oder?
Und dann auch der zweite Gedanke, den ich hatte, das war ja 2024, wie ihr wisst, und Hamburg hatte sich 2024 beworben. Ich habe mir die ganze Zeit immer parallel vorgestellt, was wir in Hamburg hatte für eine Eröffnungsfeier gemacht.
Wahrscheinlich nicht. Weil Hamburg hat ja, ich glaube, eine solide.
Ja. Ja, sehr gut ausgedrückt. Eine sehr solide. So eine Changer-Eröffnungsfeier. Ja, also richtig. Also das war schon bemerkenswert.
Aber wirklich. Das habe ich jetzt nur so halb mitbekommen. Gab es nicht am Ende auch deswegen noch Ärger, weil vermeintlich das Abendmahl in den Dreck gezogen
wurde? Ja, alles
ganz toll. Queeren Menschen, ganz, aber das war gar nicht, das sollte gar nicht das Abendmahl sein, sondern...
Nein, aber war
wohl... Ich hätte das eigentlich deswegen verstanden, weil das Abendmahl wurde doch schon 1 Milliarde Mal in allen
kulturellen Zusammenhängen. Aber nicht bei so einer Feier.
Ja, okay, vielleicht. Aber ich habe früher immer gedacht... Ich habe den Sinn von diesem ganzen Drumherum nie auch nur ansatzweise verstanden. Ich weiß noch früher Fußball-EM und WM. Dann geht's los, man freut sich darauf und dann kommt da 1,5 Stunden lang, ich weiß, wie früher irgendwo der Fernseher stand, dann kommt da so eine quälend langweilige, lange Eröffnungsfeier, wo ich immer gedacht habe, für wen wird das gerade gemacht?
Ja.
Wen auf der ganzen Welt interessiert es? Alle wollen Fußball gucken. Mhm. Und stattdessen gibt's dann irgendwie ein bisschen Getanze, ein bisschen Gesinge, ein bisschen... Habe ich nie begriffen.
Und das war das Gegenteil.
Und jetzt habe ich habe selber nicht gesehen, aber ich habe gedacht, cool, dass man endlich mal auf die Idee gekommen ist, dieses völlig blödsinnige Ritual zu was Coolen zu benutzen.
Aber hast du die, oder habt ihr die Abschlussfeier mitbekommen? Die
ja, habe ich auch gesehen.
Möglicherweise
Tom Cruise.
Ja, Tom Cruise abgeseilt, irgendwie vom Dach des Stadions, hat sich die Fackel geschnappt, ist dann irgendwie Motorrad umgefahren. Okay, ja. Dann hatten die so Szenen reingeschnitten, wie er dann die Flamme schon nach AA bringt, da hat Billie Eilish live gesungen.
Ja,
irgendwelche anderen Stars sind da irgendwie noch.
Das finde ich aber ganz geil, dieses Transition-Ding.
Ja, das total. Die cool. Bürgermeisterin von Los Angeles war da und war auch wieder ganz großartig. Zwei Frauen. Die Pariser Bürgermeisterin ist ja auch feminin und dann kommt sie aus LA und ist feminin und beide. Es war großartig. Es war alles wirklich, es war wirklich sehr, sehr angenehm. Und noch eine Sache, es wurden ja auch alle zentralen historischen Bauten in Paris mit einbezogen. Und was hat Paris alles?
Oh ja.
Das ist ja nicht nur der Eiffelturm. Alleine, dass zum Beispiel Beachball-Volleyball am Fuße des Eiffelturms mitten in der Stadt stattfand. Also, naja, da hätte Hamburg vielleicht auch sich ein bisschen was einfallen lassen. Ist ja egal. Und dann eine Szene, ich müsste historisches wissen, ich weiß nicht, ich war ja nur kurz in Paris, wirklich wieder so ein Prachtbau und an den Fenstern sind Schauspielerinnen, ungefähr 100 Frauen, die alle den Kopf von Marie Antoinette unter dem Arm tragen. Das heißt, die Enthauptung der französischen Königin wird von 100 Leuten dargestellt. Und ganz zum Schluss spritzt 100-mal Blut aus dem Haus in Form von roten Bändern. Aber so, erst dachtest du wirklich, jetzt sind sie völlig aus. Und alleine so, darüber haben die sich die nicht, weil es ja eigentlich ganz unumstritten ist, die französische Revolution war noch wirklich blutig. Und war ja auch wirklich, artete nachher ja auch, als wenn Andreas Bader da rumwütet oder so. Also das war schon das...
Der größte Mörder aller Zeit.
Das war, naja, aber ich meine nur im Sinne von durchgeklappt. Ne? Die sind ja alle durchgeklappt. Also das war schon wirklich, wirklich, wirklich bemerkenswert und gut. Und was Benny eben sagte, bei diesen anderen Feiern, die ich in meinem Kopf hatte, da laufen 1,5 Stunden lang die Nationen rein.
Ja.
Und es passiert nichts. Wirklich nichts. Und es sind 200 verschiedene Nationen. Und hier kommen die alle auf Booten die Seine runter und parallel zu ihrem Vorbeilauf werden ständig über riesige Videoleinwände ständig künstlerische Darbietungen gebracht. In allen Bereichen. Ballett, tänzerische Leistungen, artistische Leistungen, immer wieder was Neues. Das heißt, du hast nicht einmal die Situation gehabt, dass du dieses Boring, jetzt ist auch noch Grenada vorbeigelaufen und so toll. Und schön war übrigens auch, dass am Anfang,
Alemannia, Deutschland kam zum ersten Mal ganz am Anfang und dann kam Südafrika. Und dann warst du natürlich völlig verwirrt, wieso kommt Südafrika, weil es im französischen Alphabet alles anders ist. Und die Franzosen mit ihrer Kultur, mit ihrer Sprache, haben sie natürlich geweigert, das englische Alphabet zu nehmen, die englischen Namen, und haben es auf Französisch anmarschieren lassen.
Ja.
Und das verfolgte einen, nachdem man es einmal rausgekriegt. Ich habe sofort gegoogelt, was heißt Südafrika auf Französisch. Und da sind sie natürlich ganz vorne. Weil die dieses Süd nicht haben, sondern sie fangen mit Afrika an.
Was? Afrique de
Afrique Sud. Dann, ja, genau so ist es ja. Irgendwie so. Ja. Bitte kein Verhör in der Richtung.
Ja, ich habe viel darüber gelesen, nichts davon gesehen. Dafür habe ich sehr viel Olympia geguckt.
Ja, tatsächlich. Sehr viel Sport.
So viel wie noch nie zuvor. Und ich möchte ein kleines Highlight einmal mitteilen. Es gab ja dieses Jahr auch Skateboard. Ich glaube zum zweiten Mal schon. Also wo sie so Freestyle-Skateboard, so Tony Hawk-mäßig gefahren sind, und das Bemerkenswerte da war, dass die allermeisten ich habe nur das von den Frauen gesehen, die allermeisten Teilnehmerinnen waren, ich sag mal, zwischen 15 und 18, also alle sehr jung, und die und was auch auffällig ist, die haben halt keinen Dresscode, so wie bei den Beachvolleyballspielern, wurde ja immer darüber diskutiert, dass es so diese Vorgaben gibt, wie breit die Höschen sein dürfen, und alle sehen sonst irgendwie immer uniform aus, aber nicht beim Skateboard. Da haben die einfach das an, was sie anhaben. Die sehen einfach aus wie coole, junge, hippe Leute.
Ja, das kommt das ja auch. Das ist ja, ist ja eine Konzession an die Kultur.
Genau. Und das finde ich total sympathisch. Und
absolut.
Der Kontrast ist irgendwie so krass. Wenn man erst hat man irgendwie Dressurreiten gesehen, wo sie alle gleich aussehen, dann, keine Ahnung, na gut, Schwimmen. Schlechtes Beispiel, aber ihr wisst Bescheid.
Ich habe das, ich habe ein oder zwei Mal nur wirklich Olympia verfolgt.
Ja.
Und das fand ich immer so toll, dass wenn man dann noch vor dem Fernseher hängt, dass man diese krasse Bandbreite
sieht. Genau.
Und dann guckt man sich in Sportarten rein, die man nie verstanden hat, Fechten oder so. Und plötzlich versteht man das und ist total gebannt.
Genau, ich habe, das war wirklich.
Man schläft abends nicht ein vor Aufregung, weil am nächsten Morgen Bogenschießen nochmal
kommt. Aber ist das
man nicht, wird wunderlich.
Also eigentlich ist ja wirklich, bei Olympia bin ich immer so hin und her gerissen, weil einerseits hast du auch diese ganze Funktionärsscheiße und diesen ganzen Kram,
ja,
und
Thomas Bach, da muss man
so
vorbeigucken dran.
Und dann hast du aber wirklich bis heute transportiert und auch irgendwie das Gefühl, weniger als bei anderen so großen Veranstaltungen, dass es um die Sache geht, um den Sport und um die Sportarten
und manchmal
und auch um die Kultur und sonst
noch ein bisschen mehr, weil bei die Skateboard-Goldmedaille wurde für die Frauen von einem 14-jährigen Mädchen gewonnen, und die hat sich ganz doll darüber gefreut. Aber nicht in erster Linie, weil sie jetzt eine Goldmedaille gewonnen hat, sondern weil sie mit ihren Eltern einen Deal hat, wenn sie Gold holt, kriegt sie eine Pet Duck zu Hause. Weil sie voll so gerne Ente als Haustier haben. Und ihre Eltern haben wohl gesagt, wenn du Gold holst, dann kriegst du eine. Und ich stelle mir das so vor, wie die Eltern so keinen Bock auf eine Ente als Haustier
Gold bei Olympia
haben.
Holen.
Ja, dann, du kriegst eine, aber nur, wenn du bei Olympia Gold holst. Alles klar.
Und dann ist 14 gleich,
mach die das.
Und bei der Schlussfeier, die Schlussfeier war ja im Gegensatz zur Eröffnungsfeier dann ja doch ein bisschen wieder in diesem, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, dass man wartet, bis sie alle im Stadion sind. Und dann sind sie ja wirklich alle Athleten, abgesehen von denen, die schon abgereist sind oder so, das ist wahrscheinlich ein Drittel oder die Hälfte, dann sind sie alle da. Und das ist natürlich dann auch wieder zu verstehen vor dem Hintergrund, das ist das Fest dieser jungen Leute. Die sind zwischen 16 und 30. Das sind ein Treffen der ganzen Welt in diesem Moment. Chinesen, also alle sind sie da. Und da fiel mir ein Interview mit Michael Stich ein, der, als er mit Boris Becker im Doppel in Seoul, glaube ich, 88 eine Goldmedaille holte. Die haben ja einmal Gold geholt im Doppel, Stich und Becker. Und da hat Stich in einem Interview gesagt, dass er das so genial fand, im olympischen Dorf plötzlich diese ganzen Giganten, damals ging es um Bob Lewis und alle Hochspringer und so, dass du mit denen zusammen, wie so in der Jugendherberge auf Klassenreise, alle zusammen sind und alle sind sie gleich und alle sind sie normal und alle sind sie nett und haben das. Das fand er.
Das hat Zverev neulich auch
mal erzählt. Das hat er sehr gut beschrieben.
Zverev hat ja auch Gold gewonnen, und Zverev hat da auch mal erzählt, wie ehrfürchtig er war vor diesen ganzen sportlichen Giganten aus allen Bereichen.
Ja, guck mal.
Und dass er irgendwann, das hat er relativ bescheiden gesagt, dass er irgendwann auch dann so gemerkt hat, dass andere ihn auch teilweise so sehen.
Ja, klar.
Und wie das, also was das mit ihm gemacht hat. Er hat so viel gewonnen und er ist so ein erfolgreicher Tennisspieler. Und dass er plötzlich von solchen Leuten da irgendwie auch so anerkannt wird, als du bist irgendwie auch so einer.
Ja, das ist das Gleiche, das hatte ich mit dir passiert, als du zum ersten Mal auf dem Festival war. Aber das ist ein anderes Thema. Habe ich gerne diese Podcast-Folge, habe ich gerne gehört.
Aber nein, weiß ich noch Frankreich, ich wollte mal sagen, dieses für den Moment, es wird ja immer gesagt, so Sport und Politik und so, und das soll man nicht, und dann war es wieder, es ist alles so deutsch, bei der EM in Deutschland dann auch wieder, soll jetzt Scholz da hingehen, soll er nicht hingehen, schlacht er das für sich aus, ist das toll, ist das doof, das ist alles so müßig, aber wenn man so ein bisschen Distanz dazu hat und das auf einem anderen Land guckt, dann konnte man, finde ich, für eine Weile sich vorstellen, wie es wäre, wenn die Welt richtig intakt wäre.
Ja, absolut.
Das politisch, ist sportlich,
und kulturell. Und bei der IOC-Setzung und beim Olympischen Gedanken.
Wie schön, das ist aber leider nicht so. Zusammen gefeiert.
Mit Selfie.
Mit Selfie.
Das war auch so ein geiler Moment. Ne?
Wie, also kann keiner behaupten, dass Politik da irgendwie nicht auch automatisch mitspielt. Kann man nicht machen, wenn die ganze Welt zusammenkommt.
Bei der Eröffnungsfeier gab es ja eine Sache noch zu sehen. Es wurde natürlich auch häufig die Prominenten-Tribüne gezeigt, wo also Macron saß, eingerahmt von Bach und dem Organisator, der verantwortlich war für diese Wahnsinnsfeier. Und Macron wirkte nur mürrisch und sauer. Also der wurde auch irgendwann zurückgenommen von der Regie, ihn noch groß zu zeigen, weil der sich einfach nicht benommen hat. Und meine Frau sagte dann, der ist vielleicht irgendwie mucksch, weil er nur diesen einen Satz sagen darf. Und dann fiel mir natürlich ein, das ist ja auch Tradition seit 1900. Adolf Nazi, Macron haben exakt denselben Satz gesagt und nicht ein Wort mehr.
Was, das sind die Spiele mit.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ja, hiermit eröffne ich die Olympischen Spiele und dann noch irgendwie. Und du darfst, das ist also heilig. Du darfst auf keinen Fall auch noch irgendwas anderes sagen. Ne?
Aber ist doch eigentlich fast irgendwie schön, dass das die Tradition so
wahnsinnig nicht, dass lange solche Sachen so erzählen.
Völlig unabhängig davon, wer die sagt.
Ja.
Aber es ist genauso ein Scheißverein wie die FIFA.
Ja, natürlich.
Das die FIFA steckt ist noch schlimmer.
Dafür steckt
die FIFA ist noch, die FIFA ist noch schlimmer.
Ich habe mich gefragt, dass, danach können wir gerne das Thema Olympia auch verlassen für die nicht sportinteressierten Menschen, die hier zuhören. Aber glaubt ihr, dass man sich über, also in diesen Sportarten, die so turniermäßig aufgebaut sind, Basketball, Hockey, Fußball, dass man sich da über eine Bronzemedaille mehr freut als über eine Silbermedaille? Das ist meine These.
Ja, weil du das Spiel um Platz 3 gewinnst.
Ja, genau, alle. Also alle, die so in diesen Mannschaftssportarten sind, in so einem Turniermodus.
Silber ist das Schlimmste.
Ja, und wenn man aber, keine Ahnung, Schwimmen, Rennen, Hürdenlauf, Hochsprung, Diskuswerfen, da ist doch Silber viel geiler als Bronze. Ja.
Du bist
aber
in diesen Mannschaftssportarten,
ja genau. Und das, also man ärgert sich natürlich nicht, ins Finale gekommen zu sein, aber dann hat man das Spiel und die Bronzemedaille. Wenn man das gewinnt, dann ist es fast, als hätte man das Finale gewonnen.
Ich weiß es
und wenn man
nicht. Das denke ich immer bei Kartenspielen auch so, wie bei bei Schwimmen oder bei Arschloch oder so. Bei so Spielen, wo es irgendwann UNO auch einen Gewinner gibt und eine Gewinnerin und dann wird aber weitergespielt.
Ja.
Und wenn dann nach und nach alle ausscheiden und am Ende sind nur noch zwei über, die Person, die nicht verliert, freut sich meistens mehr als die Person, die
Platz 2 ist.
Die Platz 1 ist.
Die Platz 1 ist, meinst du?
Ja.
Kann sein.
Weil dieses am Ende dann noch bis zum Schluss zu spielen und dann zu gewinnen, ist dieser, und das ist, glaube ich, beim Spiel Platz 3 genauso.
Ja.
Ich habe noch einen Satz zur Olympiade. Habt ihr das, sind euch die Medaillen aufgefallen? Weil du das
ich mit Silber nichts gesehen. Und Gold,
hast du gesehen, wie die aussahen?
Ich habe nichts gesehen.
Hast du es gelesen?
Ich habe nicht gelesen, wie sie aussahen.
Die Bronzemedaille, die Silbermedaille, die Goldmedaille hatte auch wieder exakt denselben Metallgehalt in Gold, Silber und Bronze, war also auch sehr wertvoll. Nur hatten sie alle in der Mitte ein graues Metallstück drin. Alle. Und dieses graue Metallstück ist Stahl vom Eiffelturm, der bei der letzten Renovierung vor etlichen Jahren angefallen war. Den haben sie noch gefunden und den haben sie dann eingeschmolzen oder zerhackt und haben dann daraus für jede Medaille, und das sind ja über 3000 Medaillen, haben sie in die Mitte ein Stück vom Eiffelturm.
Das ist süß.
Und das fanden die Sportler also auch zum Teil wirklich.
Ja,
und die haben sich ja auch vor allen Dingen, ich glaube, Olympiamedaille zu gewinnen, ist was ganz Großes. Und ich glaube auch, dass die das auch so sehen, Gold oder auch meinetwegen Silber und Bronze, wären, dass das für sie auch persönlich einfach, ich habe einfach gewonnen, ich bin Olympiasieger. Aber wenn ich mir überlege, was in Deutschland denn immer passiert, wenn irgendwo eine Goldmedaille fällt, dann steht sogar bis hin zu Spiegel online. Gold für Deutschland. Und zwar nur für Deutschland. Gold für Deutschland. Und also so dieses, irgendwo sind wir doch, man denkt immer an Bern 54, irgendwo sind wir doch noch eine. Wir sind ein Gebäude.
Wir hatten noch ganz andere Diskussionen. Ja, die andere Diskussion, andersrum hatten wir sie in Deutschland diesmal. Diesmal hatten wir die Diskussion darum, dass zu wenig auf den Medaillenspiegel geguckt wird, wie peinlich es sei, dass ARD nicht ständig den Medaillenspiegel absichtlich einblendet, weil man Angst habe, zu viel Leistungsdruck zu verursachen.
Ja, aber das sind ja diese komischen anderen Medien, die...
Sowas schreibt dann, keine Ahnung, die Welt oder
die
so.
Die ich ja nicht zur Kenntnis nehme. Ja, oder also, deswegen auch das Netz oder
so. Es gab eine Kritik darüber, dass zu wenig Leistungsdruck herrscht, dass Deutschland immer weiter absägen würde und dass alle sagen würden, oh, dabei sein ist alles, Hauptsache Kuschelkurs und
so. Das hängt alles mit der Ampel zusammen.
Das hängt alles mit der Ampel zusammen. Und natürlich die Jugendspiele, das wurde auch gesagt.
Und natürlich mit den Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, genau, solche Sachen.
Weil es kein Wettbewerb mehr ist, sondern...
Außer in Bayern.
Außer in Bayern.
Der Magus, der macht das noch.
Ja, richtig, genau. Ja, gut.
Das war Olympia.
Das war Olympia. Nicht das Wichtigste, aber irgendwie ein schönes Thema.
Ja, ich habe da, wie gesagt, auch viel Zeit mit verbracht, während du weg warst. Hat mir Olympia mein Herz erwärmt. Ich habe mich gefragt, Bobfahren, ne?
Ja.
Was ist denn daran der Sport? Also warum, also könnten wir nicht einfach jetzt...
Hast du eben Bobfahren?
Bobfahren, ja.
Du bist jetzt bei den Winterspielen.
Ja, ich bin jetzt gerade kurz bei den Winterspielen.
Wir sind im Jahr 2026.
Genau. Also könnten wir nicht jetzt noch eine vierte Person dazu holen und dann können wir einfach in so einen Bob reinspringen und hoffen, dass wir schneller sind als die anderen.
Ich glaube nicht.
Was sind also das Anschieben und reinspringen, das ist
nicht nur.
Sicherlich schwierig, aber was macht man denn, wenn man drin sitzt?
Ich glaube Gewichtsverlagerung.
Links, rechts.
Moment. Und zwar synchron, alle gleichzeitig.
Ja. Also ich möchte gerne der sein, der anschiebt, weil ich der vierteste von euch allen bin.
Einverstanden.
Nee.
Also mich da einfach reinzusetzen und warten, bis ich da runterschieße, also, ist gerne.
Nee. Es wirkt tatsächlich so, ne? Alle laufen so schnell sie können, hüpfen rein und dann warten sie, bis sie unten ankommen.
Ja.
Aber so kann es ja nicht sein.
Nee, eigentlich ja nicht, aber es ist der Sport da dran.
Es muss Gewichtsverlagerung sein.
Und ich glaube auch krasses Aushalten von Fliehkräften und so und dann kannst du gegenziehen und krasse Körper.
Da bezahle ich Geld für
ja, Steuern. Steuern. So wie du ein bisschen falsch in die Kurve reinkommst, verlierst du 300.
Ja.
Und das kostet dich den Sieg. Und das
ist, glaube ich, so Optimierung und bis zum
Gehen. Absolute Perfektion.
Hätte ich mal Bock drauf.
Absolut.
Bobfahren. Da runter zu ballern.
Boah, ich glaube, das ist ganz schön krass. Ich glaube, du hast die ganze Zeit dieses unangenehme Gefühl im Magen.
Das ist nicht unangenehm für mich. Ich mag das ja.
Das Kribbeln.
Shaker und so. Ja. Ich bin doch ein Fan von so.
Warst du auf dem Dom dieses Jahr? Es gibt ein neues Supergerät, hat zufällig Vater berichtet.
Gladiator.
Der Gladiator.
Was kann der? Was macht der?
Groß? Der Gladiator, um das kurz zu erzählen. lässt die Mitfahrenden um drei Achsen tudeln. Und zwar besteht er aus einem riesigen Stahlzeiger. Also es sieht aus wie so eine 6 oder eine 9 oder eine 12, wenn also kleiner und großer Zeiger einen einzigen Zeiger bilden. Also und der steht 6. senkrecht bis in eine Höhe. Ich fand es höher als das Riesenrad und das hat, glaube ich, 60 Meter. Also das wird 40, 50 oder wahrscheinlich
deutsche
sondern Tor. Also ein Gatten an einem Gerüst schiebt dieser. Und der fängt an, plötzlich sich um 360 Grad zu drehen.
Ja.
Und ein Fun ist, dass wenn unten die Leute einsteigen, die oben erstmal eine traumhafte Aussicht haben. Aber wenn er jetzt um 360 Grad schwenkt, das ist ja Schiffsschaukel noch viel schlimmer. Schiffsschaukel hört ja irgendwann auf, weil die nie geht ja nicht. Und dann sind oben Gondeln, die, wenn der sich so dreht, um sich selbst drehen, in dieser Richtung, also in der 90 Grad dazustehenden Ebene. Und die dritte Achse ist dann, dass sie auch noch diesen machen. Das heißt, sie drehen sich dann auch noch um sich selbst.
Das klingt fantastisch.
Und, es sind nur ganz junge Leute, die da reingehen. Du siehst da keinen 40- oder 50-Jährigen.
Das ändere ich bald.
Und du hörst relativ wenig Gekreische. Was du bei jeder Achterbahn, bei der Wilden Maus und so ja immer hörst, wenn sie alle so kreischen, wenn es so runtergeht. Und es ist ein unglaubliches. Und es kostet nur 8 lausige Euro.
Ja.
Und es dauert bestimmt 7-8 Minuten. Oder sogar 10 Minuten. Das ist toll.
Ganz toll. Meine Frau hat neulich war auch gerade auf dem Dom und hat gesagt, das ist so unglaublich. Da zahlt man dann irgendwie 7 Euro für etwas, was 7 Minuten dauert. Und die werben auch noch damit, dass das so lange ist. Und sagt, das ist doch Raub, so viel Geld dafür zu verwalten.
Ja, oder so, sie mal in den Gladiator gehen.
Wollen wir da zusammen rein?
Ich habe ein Erlebnis gehabt beim letzten Winterdom. Ich habe ja hier zwei Freundinnen in eurem Alter, mit denen ich auch bei St. Pauli ab und zu hingehe. Ja, ich bin ja hier jetzt mit jungen Leuten häufig zusammen. Es ist so nett. Und ich war jetzt mit der einen alleine bei St. Pauli und hinterher gingen wir über den Dom und sie sagte, sie hätte immer noch mal den Traum gehabt, sie war als kleines Kind und auch später da, sie möchte einmal wilde Maus fahren. Ja, dann habe ich gesagt, ich darf ja keinen Namen hier nennen, ich habe gesagt, okay, komm, machen wir. Opa fährt jetzt mit dir wilde Maus. Und dann stellen wir uns da an und dann sind ja wie beim Heidepark Soltau oder solche Schlangen, also unglaublich viel. Und du konntest die ganze Zeit die Leute angucken und ich stelle dir fest, keiner über 50. Naja, und ich mit meinen 75 Jahren fiel da also deutlich raus. Und dann haben wir wilde Maus gefahren. Und wilde Maus ist im Gegensatz zur Achterbahn der entscheidende Unterschied, dass die ganz plötzlich im rechten Winkel abknicken. Ganz das ist der Unterschied. Kurven. Ganz scharf.
Ja. Aber sie sieht sehr harmlos aus.
Das alles so ist alles überhaupt kein Thema. Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ich habe es glänzend überstanden bis zum Schluss. Du bist nämlich in der wilden Maus nicht so fest angebunden mit ganz vielen Gurten, wie zum Beispiel im Gladiator.
Du hast keine Überrollen.
Sondern du hast Bewegung. Mhm. Und ganz zum Ende kommen zwei kleine. So, das heißt, da sind die Amplituden sind im Grunde genommen wie zwei Wagen, die übereinander stehen. So ist die Amplitude. Und da knallt es zweimal. Und ich bin zweimal, als wenn ein Riese mich genommen hätte und auf dem Betonfußboden zweimal so hingeknallt hat. Da bin ich wirklich, meine gesamte Wirbelsäule ist gestuckt worden. Hm. Und darunter habe ich dann
2 Zentimeter kleiner.
Und darunter habe ich dann also schmerzenmäßig und gehmäßig 2 Wochen gelitten und habe etliche Diclofenac schlucken müssen.
Oh, nicht Diclofenac
natürlich. Oh, ich liebe Diclofenac.
Ah, das macht das ja immer nach jeder Gartenarbeit. Macht dir die Magenschleimhaut kaputt?
Ihr kennt doch meinen Magen. Nee, ihr kennt meinen Magen.
Ich kenne deinen Magen nicht.
Ihr kennt doch meinen Magen. Also magenmäßig musst du mir nichts erzählen. Gar nichts. Nichts. Als ich mir den Arm mal gebrochen habe, habe ich pro Tag 8 Diclofenac 14 Tage geschluckt. Mein Magen hat es mit einem müden Lächeln verkraftet. Also die nehme ich jetzt auch ab und zu, wenn ich also...
Ich war auf Wiener Prater in der Wilden Maus mit den Kindern, die grundsätzlich eher vorsichtig und ängstlich sind. Und die Wilde Maus sah, aber ich kannte die nicht wirklich von innen, weil ich sowas nie gemacht habe. Die sah jetzt ziemlich harmlos aus, fand ich, weil die halt nicht über Kopf und sonst was.
Nee, das machen die normalen Achterbahnen ja auch nicht.
Und dann sind wir da rein und so dann war es auch erst war so aufregend hoch und runter und so und war alles okay. Und als wir dann aber immer schneller in diese Zickzackkurven gegangen sind und auch meine Rippen eingedrückt wurden und die Fliehkräfte wirken, da habe ich gedacht, Gott, gleich fliegt einfach der Kopf von meinem Sohn ab oder irgendjemand. Das ist einfach, was habe ich meinen Kindern nie angetan. Ich habe immer so, so alles schön, und innerlich bin ich gestorben. Und wenn man dann so rückwärts runter in so einen Tunnel, das sind schon irre Kräfte, die auf einen wirken.
Und okay, die haben die
Mäuse ja, die fanden das schon beeindruckend, aber ich habe das gut, die haben das...
Gut moderiert.
Ich habe das gut moderiert, die haben, glaube ich, nicht gemerkt, in welcher großen Gefahr sie schwebten.
Okay, keine großen Gefahr.
So in keiner großen Gefahr.
Das haben sie nicht gemerkt, sie hatten die ganze Zeit Todesangst.
Aber es ist immer toll, wenn Pauli und Dom parallel sind. Das ist immer sehr nett. Weil du dann, wenn du zu Pauli gehst im Stadion, gehst du ja durch den Dom durch. Ne?
Hast du die ganze Zeit den Flugmodus nicht an?
Doch.
Okay.
Natürlich.
Okay, okay.
Wir sind hier im Podcast. Tim, du hast am Anfang gesagt, du hast so viele Sachen.
Ja, ich würde gerne eine Pause machen.
Ja.
Dann können wir Getränke nachholen in Ruhe.
Möchtest du noch ein Bier aus Übersee haben?
Das nicht.
Ein ökologisches Bier?
Man muss es nicht. Einfach ein Bier.
Okay.
Einfach ein Bier.
Und wir machen eine kleine Pause.
Was Besonderes ist okay, aber... Wir machen eine kleine Pause.
Bis gleich.
Wir müssen kurz was machen, wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
Schalala!
Da sind wir wieder. Ihr dürft jetzt... euch an germanistischen Spitzfindigkeiten erfreuen. Ich habe nämlich ein neues Wort gefunden, welches nicht neu ist, aber wo es sich lohnt, sich mal mit dem Wort auseinanderzusetzen, weil man erst dann die Schönheit erfährt. Kaust du jetzt extra weg vom Mikrofon oder was? Warum?
Immer musst du das thematisieren. Ich kann hier heimlich Stealth essen im Podcast.
Naja, wir haben ja gerade eine Pause, wir hätten auch noch warten können, aber gut. Ist euch mal aufgefallen, wie wunderbar das Wort hartnäckig ist?
Nee.
Und zwar allein deshalb, weil man es mit Ä schreibt.
Neck. Wenn man es mit E schreiben würde, wäre so komisch. Hartnäckig, von wie Necken.
Ja.
Aber was heißt denn hartnäckig? Nackig.
Kommt von Nacken.
Kommt von Nacken. Harter Nacken.
Kommt von Nacken.
Natürlich. Und jemand, der einen harten Nacken hat, der lässt nicht locker.
Der lässt nicht locker, ja, der bleibt aufrecht.
Der bleibt aufrecht, der beugt sich nicht. Der beugt sich nicht. Der beugt sich
nicht. Und das ist doch irgendwie eine seltsame Form eines Adjektives.
Das hatte ich, womit hatte ich das nochmal? War das nicht erbarmungslos? Oder war das erbarmungslos? Relentless, weiß nicht, ja, hartnäckig ist
schön. Aber wieso meinst du jetzt, dass du dieses Wort so schön findest? War das jetzt phonetisch gemeint oder etymologisch?
Etymologisch.
Okay.
Phonetisch ist es nicht besonders schön, sehr hart.
Ja, aber, ist ja auch.
Aber
ist
soll
ja,
es auch.
Ist ja auch ein hartes Wort, ne?
Es ist ein Onomatopoetikum. Ne? Noch gleichzeitig.
Mhm. Richtig, sehr schön.
Ist das nicht fantastisch?
Ja, das ist wunderbar.
So, und dann, Benni, ich hoffe, du hast es nicht mitbekommen, weil du warst im Urlaub.
Ja, ich hab's mitbekommen, es wurde gespoilert auf dem Discord.
Hast du die alle gelesen?
Ja, sie wurden da mir so reinge... Ich halte es ja...
Es gibt das, die neue Top 10 der möglichen Jugendwörter des Jahres.
Das finde ich auch immer so merkwürdig.
Ja, das ist merkwürdig. Wir gehen es mal durch.
Aber ich habe es... Nee, ich weiß eigentlich kein einziges mehr. Ich hab auch nicht alle gesehen.
Sind eine Jugendliche in der Jury?
Nur Jugendliche dürfen zumindest abstimmen. Ich weiß aber gar nicht, wer die Vorauswahl
hat. Ja, aber wer reicht denn ein?
Ich habe auch Jugendliche.
Okay. Also das ist nicht irgendein so Sonderdezernat der Gesellschaft für Deutsche Pflege der deutschen
Sprache. Naja, ich sag mal,
das kannst du dir mal vorstellen. Dass man vor 20 Jahren jung war und sich irgendwie rumgehorcht.
Ja, macht das der Duden?
Nee, das machen die nicht. Das macht nicht der Duden, das weiß ich. Ich glaube nicht.
Das macht der Duden.
Nein, kannst du das mal eruieren?
Der Langenscheid Verlag.
Ach so, nicht der Duden, siehst du?
Gibt der Langenscheid Verlag nicht den Duden raus? Nein. Okay, also... Der Langenscheid Verlag, du kannst dir ja vorstellen, wie street credible die Jugendlichen sind, die bei einem Aufruf des Langenscheid Verlags folgen, die davon was mitbekommen, die teilnehmen. Also, es ist, ich würde mal sagen, ein schmales Tortenstück der Jugend, die da mitmachen.
Ja. Wie sind denn nun? Wie ist denn nun das Ranking?
Also, das Ranking, es sind nur die 10 Begriffe, aus denen.
Bist du jetzt bei 24 oder 23?
24. Ja. Wir sind aktuell.
Also, es gibt immer eine Vorauswahl, 10 Begriffe und dann wird abgestimmt.
Ja. Ich glaube, vorher werden nochmal 7 rausgekickt oder so. Ich glaube,
genau, am Ende gibt es die
Top 3 und aus denen wird dann
irgendwie... Aber da sind wir noch nicht.
Da sind wir noch nicht. Wir sind noch bei den 10, soweit ich weiß. Das erste Wort ist Aura.
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 Die Aura, die einen umgibt.
Die Aura, die einen umgibt, aber als Synonym für einfach so Charisma. Also im
ich habe Aura. Von,
du hast Aura.
Habe ich Aura oder habe ich eine gute Aura?
Das weiß ich jetzt nicht.
Kennst du hast Aura.
Beispiel. Ja, wenn es ein Synonym für Charisma ist, dann wäre es ein Jugendwort, weil dann spart man sich das Adjektiv dazu.
Ja.
Ansonsten ist es einfach deutsche Sprache.
Du hast Aura.
Du hast Aura. Finde ich aber nicht so stark. Dann Ach, geschrieben AKH, arabisches Wort für Bruder oder Freund oder Bruder, Bekannter.
So wie Bro.
Ja, so wie Bro, nur halt arabischstämmig. Mhm. Dann, das finde ich ganz gut, Hölle Nein. Als direkte Übersetzung von Hell No.
Achso.
Hölle Nein.
Ja. Weißt du, wo das vorkommt?
Na?
Winnetou 1, Sam Hawkins hat das immer gesagt.
Auf jeden Fall. Hat Hölle Nein gesagt?
Ja, wahrscheinlich, weil sie es da falsch übersetzt haben. Also direkt übersetzt haben.
Also das ist Karl May. Hölle Nein. Nicht nur Sam Hawkins, auch andere.
Karl May prägt bis heute die Jugend. Die Jugend.
Das finde ich schön.
Ja, guck mal. Alles kommt wieder. Das ist so wie Schlaghose vor ein paar Jahren.
Schön. Bitte nicht ernst nehmen. War ein Scherz.
Talahorn.
Bitte?
Talahorn.
Talahorn.
Talahorn, ein Wort. Talahorn. Hier ist die
was soll das sein?
Erklärung, kommt aus dem Arabischen, steht für komm her, aber das Wort selbst beschreibt eine, ich sag mal, vielleicht kann man sagen, eine Bewegung junger Männer, die sehr stark dafür sind, dass Frauen wieder in traditionelle Rollen zurückschlüpfen. Also die jung sind, aber gut finden, wenn Frauen eher zu Hause bleiben und sich nicht irgendwie sexy anziehen in der Öffentlichkeit. Also eigentlich ist es kein positives Wort, aber es wird halt für diese Jungs oder jungen Männer benutzt.
Das sind die
Talahorns. Also es ist eher negativ.
Ey du Talahorn, du bist hier super rückständig.
Ja, genau. Aber ich glaube, also, dass sie das auch selbst als Selbstbezeichnung nutzen.
Und das machen Geringverdiener ja auch.
Das kann sein.
Aber unironisch.
So, und jetzt sind wir aber wirklich mal im Bereich der Jugendsprache. Weil ihr könnt ja mal raten, was ihr glaubt, was es bedeutet. Schere.
Wie die Schere?
So wird es geschrieben.
Und wie die Schere im Wasser oder wie die Schere im Haushalt?
Im Haushalt.
Okay.
Im Wasser?
Die Scheren. Im Wasser, Felsen, nennt man Scheren.
Ach so.
Schweden.
Schottland. Ich war jetzt auch eher bei der klassischen Schnippschnappschere. Schere?
Schere.
Kannst du mir einen Satz sagen, wie Schere benutzt wird?
Na, es ist eher eine Erwiderung. Du wirf mir mal irgendwas vor.
Du kommst nie pünktlich.
Schere.
Kommt vielleicht von Xing Shang Chong.
Steinschere, Papier.
Mhm. Ich weiß es nicht.
Leider steht die Wortherkunft steht hier leider nicht. Es drückt ein Schuldeingeständnis aus oder dient als Bekenntnis, dass man etwas getan hat.
Kommt bestimmt irgendwie aus dem Streaming, wie immer, bei 80% der Jugendwörter zurzeit. Okay, Schuldeingeständnis.
Schere. Jörr. Y-U-R-R.
Jörr.
Jörr. Bedeutet ja. Oder what's up? Das ist in verschiedenen Situationen einsetzbar.
Jörg, habt ihr mal den Schwarm von Schätzchen gelesen?
Ja, tatsächlich.
Da kommt jeder doch mal vor. Da ist doch dieses Monster, diese Urkraft, die hinter einem steckt.
Ist das nicht Außerirdische?
Nee, ich glaube am Ende? Nicht. Ich weiß. Ja doch, am Ende wird es ganz
komisch. Am Ende wird es ganz komisch.
Ja.
Hast du das gelesen?
Ja, in voller Länge.
Irre.
Das ist eine lange Länge.
Ja, das ist, war so ein, naja, ich lese viel.
Und Fun Fact, das Buch hat mal deutschen Touristen das Leben gerettet, weil die 2004 war, glaube ich, dieser große Tsunami, oder?
Ja, richtig, auch wegen Zurückgehen.
Genau, weil die
in
dem Buch gelernt haben, dass sich ein Tsunami dadurch ankündigt, dass das Wasser verschwindet.
Ja, toll.
Und dann waren die am Strand, wo waren das eigentlich?
Thailand.
Der Tsunami entstand durch kurz vor Sumatra.
Ja, aber die Auswirkung war hauptsächlich in Thailand.
Richtig, stimmt, ja.
Auswirkung. Okay. In der Region Khao Lak.
Genau, und die waren, glaube ich, in
Phuket. Alles nördlich von Phuket.
Ich habe ja mal für ein Kinderhilfsprojekt in Thailand gearbeitet, das in Folge dieses Tsunami-Unglücks in der Region aufgezogen wurde.
Ja,
nämlich eine Schule für Waisen, die aus diesem der Tragödie entstanden sind oder zu weisen.
Und du hattest ein bisschen weniger zu tun, dank Frank Schätzing.
Ja. Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht, ob man das so sagen kann.
Ich glaube nicht, dass diese deutschen Touristinnen in dieser Schule gelandet
sind. Okay. Es gibt noch drei. Ich mache jetzt von wenig interessant zu meinen Liebling. Platz 3 ist das unausweichliche Digger.
Das gibt's doch nicht.
Immer noch? Immer noch.
Das gibt das Doppel kann G, doch nicht
Doppel
wahr
sein. Doppel G. Und in Klammern am Ende mit H. Also vielleicht mit H, vielleicht ohne H.
Das gibt es doch nicht.
Ist drin. Digger ist drin. Aber es ist auch immer noch im Sprachschatz wirklich
präsent vorhanden.
Also auch.
Es benutzen einfach 40-Jährige.
Aber auch viele, viele Jugendliche.
Ja, aber viele Jugendliche benutzen auch Danke und Hallo und Ampel. Das ist einfach ein Wort.
Und weiter?
Pyrotechnik. Hm. Und zwar geschuldet, glaube ich, ein bisschen dem EM-Hype und oder generell im Fußballsport seit einiger Zeit.
Aber wofür wird es benutzt?
Ich glaube, aus dem Lied Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Was immer im Stadion gegrölt wird und sogar auf dem Fanfest gegrölt wurde.
Aber es muss ja irgendwie eine Transformation erfahren, ja, weil wenn es einfach nur Pyrotechnik bezeichnet.
Ich habe die Regeln hier nicht gemacht.
Die Leute haben noch eine Waffe.
Top 3 Voting ist übrigens ab dem 10. September.
Groß Goofy.
So, mein Lieblings-Jugendwort des Jahres. Und ich versuche das jetzt auch in meinen Sprachschatz zu integrieren. Ist, nein, Pascal, ich denke nicht.
Ernsthaft?
Das ist das Jugendwort. Nein, Pascal, ich denke nicht. Das kommt von...
Dann haben sie ganze Sätze zugelassen.
Oh, das gab es
doch. War doch der Gewinner. Läuft bei dir.
Ach so.
Vor ein paar Jahren. Wie krass läuft bei dir?
Es ist Mittwoch, meine Kerle.
Das ist Mittwoch, meine Kerle, war nominiert. Und wie geil läuft bei dir, es wirklich geschafft hat, überall so in Werbung und in Schlagzeilen und so, wird das häufig aufgegriffen.
Aber
das
läuft war doch schon viel älter.
Ja, das gibt's doch schon
viel läuft ist länger. Ja schon viel älter.
Nee, läuft aber dieses dir. Läuft bei dir wird ganz viel abgewandt. Jetzt läuft bei und läuft.
Aber das gab's ja vorher auch schon. Das
nicht ist so.
Ja
nicht
erst. Wisst ihr, woher läuft kommt? Zumindest nach meiner Auffassung, aber die kann natürlich falsch sein. Schlomberg.
Da läuft. Da ist mir das zum ersten Mal. Aber das ist nicht läuft bei dir.
Ja, das ist auch sehr schön benutzt. Ne?
Läuft bei dir.
Nein, das war läuft nur, genau.
Also, als ich noch im Krankenhaus gearbeitet auf der Urologie, gab es damals die Aufgabe, dass alle Stationen um irgendwie neue Mitarbeitende anzuziehen, sich so Slogans und Sprüche ausdenken sollte für so eine Online-Plattform, wo man die ganzen einzelnen Stationen durchgucken kann. Da haben wir damals vor 10 Jahren schon Läuft bei dir genutzt.
Lange. Aber das ist natürlich auf der Urologie natürlich auch noch tragisch.
Das war das Witzige dabei. Das war das Witzige.
Läuft bei euch! Zimmer Props, auf! Props gehen Läuft raus bei euch? Kannst du auch als Frage benutzen.
Props gehen raus an die liebe Hanni.
Ja, wie hat sie das ausgedacht?
Die hat das, glaube ich, also ich weiß nicht, ich glaube, es war ihre Idee und ich habe es dann auch sehr befeuert. Vielleicht war es umgekehrt, es ist lange her. So, nein, Pascal, ich denke nicht. Ein Begriff, der genutzt wird, um eine Aussage zu widersprechen, ist die Erklärung, und ich habe recherchiert, das ist wohl ein Zitat aus irgendeiner RTL 2, ich nenne es jetzt mal despektierlich Assi-Sendung, wo ein junger Mann oder ein jugendlicher Junge seiner Freundin näher kommen wollte und sie nur reagiert hat mit, nein Pascal, ich denke nicht. Und das ist halt Meme geworden. Und das wurde wieder und wieder und wieder benutzt. Und daraus ist dann das Jugendwort, nein Pascal, ich denke nicht, geworden.
Übrigens, apropos, sagt Läuft bei RTL, mir ist bei allen euren Podcasts immer wieder aufgefallen, wie viel ihr über Fernsehen wisst. Und zwar du, weil du viel guckst.
Ich nicht.
Und Benny weiß unglaublich viel Bescheid, weil er das irgendwie gelesen hat. Also ich könnte euch Sachen erzählen. Dschungelcamp, die ich noch nie gehört, aber noch nie gewusst habe. Ihr habt euch über das Dschungelcamp und andere Sachen unterhalten, vor allen Dingen über die
Protagonisten.
Protagonisten, peinlich. Da ist mir alles
weggeflogen. Aktuell ist Best of Dschungelcamp, Sommeredition Spezial.
Ist nicht Best of Dschungelcamp.
Wieso weißt du sowas?
Na, Anja Rützel immer darüber auf Spiegel Online schreibt.
Wer ist Anja? Okay. Also der Spiegel schreibt über
mit Hingabe.
Nein. Nicht, also beim Dschungel ja, aber bei vielen anderen Sachen ist sie sehr unzuverlässig.
Aber hier beim Dschungelcamp ist sie aber immer dabei. Und zwar richtig in der Frequenz, dass ich ja dachte, das läuft nicht mal 2 Wochen, sondern 2 Monate. Weil ihre Taktung so hoch ist.
Jeden Tag.
Ja.
Aber zurück zum Jugendwort. Wieso? Ihr seid doch Lichtjahre von Jugendlichen entfernt.
Mega weit.
Ihr seid Lichtjahre von der Sprache entfernt. Ja. Wieso interessierst du dich überhaupt dafür?
Das ist doch lustig.
Also ich muss ja am Zahn der Zeit bleiben. Ich arbeite ja mit den Menschen.
Ach so, das ist
ja
interessant. Und es ist interessant. Sprache interessiert uns immer. Das ist eines der Top 3 Themen des Podcasts, würde ich sagen. Und auch dieses Überlegen, was könnte es sein, was finden wir gut, was ist albern, das macht schon Spaß. Das ist ein guter Anlass einfach und hat Tradition in unserem Podcast.
Das machen wir schon seit vielen Jahren.
Aber apropos Meme, mir ist eben noch eingefallen, was ich vorhin zu Olympia sagen wollte. Habt ihr mitbekommen, diesen coolen Schützen aus der Türkei, der jetzt zum Meme geworden ist, weil alle mit so Ausrüstung und so, und er kam da einfach lässig an in der Hose mit so einem Poloshirt und alles und hat einfach alles weggeballert und ist Silber geworden. Und da sind so gute Memes draus geworden. Die 11 Freunde hat einfach so ein Best-of und hat einfach ohne Ende immer verglichen, so wie irgendwie so VIP-Lounge beim Erstligisten sonst im Stadion und dann darunter zwei Kann Paderborner und eine Wurst im Stadion beim Drittligisten oder so.
Es gab auch irgendeinen Typen, der hat beim Hochsprung, glaube ich, neuen Weltrekord aufgestellt und sein Jubel war, dass er sich so hingestellt hat wie dieser Schütze mit einer Hand in der Hose und lässig die Waffe gezogen.
Super Typ.
Ja.
Ja, das habe ich
gesehen. Coole Story.
War wirklich gut. Wirklich gut. Sowas muss es weiterhin gehen.
Also das war, wir hoffen auf Nein, Pascal, ich denke.
Also ich hoffe das.
Übrigens, wir haben in der Schule damals, hatten wir eine Analogie dazu zu Nein, Pascal, ich denke nicht. Das war einfach nur, geh mal weg. Das war die größte Vernichtung, die man aussprechen könnte. Wenn irgendjemand kam und war ganz aufgeregt und hat einfach was erzählt und und alle haben geschwiegen, weil es vielleicht nicht so ein Knaller war und dann hat einfach nur einer gesagt, und irgendwann wurde geh mal weg ersetzt durch so eine Handgeste. War total schrecklich, ganz schlimm. Aber ich glaube, heute würden wir sagen, nein, Pascal, ich denke nicht.
Ich hätte es jetzt eher so gedacht, so, keine Ahnung, irgendjemand ist ganz euphorisch. Lass uns erst das machen und dann können wir noch dahin gehen und dann können wir uns noch irgendwie verkleiden auf diese tolle Party. Ja. Nein, Pascal, ich denke nicht.
Es ist einfach abtropfen lassen, voll auflaufen lassen. Ja. Jemanden komplett im vollen Laufen, keinen Zentimeter
Stopp
geben.
Stopp zwischen die Beine schmeißen.
Ja.
Ja, das ist das
Ding. Das ist das, was Jugendliche tun.
So, Thomas.
Dazu nochmal zu dem Wort, passt nicht ganz, aber nur eine kleine Anekdote aus dem Supermarkt, wo ihr auch immer gerne darüber berichtet.
Da sind wir gerne im
Supermarkt. Riesige Schlangen bei Edeka und es war nicht ganz klar. Eigentlich war ich im Recht, wer sich vordrängelt, aber es ist ja kein Vordrängeln. Also unser einer drängelt sich nie vor, sondern ich lasse immer alle Leute vor und so. Aber irgendwie war die Situation, dass es nicht ganz klar war, was der Typ neben mir, der also auch durchaus tätowiert und auch ein ziemlicher Bulle war, aber ganz nett. Und es war nicht ganz klar, wer es nun ist. und so. Und dann guckte er mich so von der Seite so an und sagte nur, du stehst hinter mir.
Klare Antwort.
Du stehst hinter mir. Und zwar akzentfrei. Und das fand ich so genial. Also erstmal kriegte ich natürlich, also das ist, du stehst hinter mir, ist eine Aussage, dass du nur unter Lebensgefahr in eine Diskussion eintrittst. Ne? Das fand ich so bemerkenswert.
Da kannst du gar nicht mehr diskutieren.
Dann sag ich doch, nur unter Lebensgefahr.
Und wenn du irgendwie widersprechen also würdest, würde er sagen,
Und ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ne? Dass es so war, dass er recht hatte.
Er hat, man könnte aber mal sagen, positiv, er hat die Situation einfach geklärt. Er hat einfach
klar. So habe ich es auch gesehen. Ich fand es witzig und er hat sie, fand ich genauso. Ich habe auch gar nicht reagiert. Nur, dass ich einen Schritt zurückgegangen bin.
Ich hätte vielleicht gesagt, noch nicht,
aber gleich schon.
Ja, aber irgendwie war auch kein.
Du bist mit ihm nicht ins Gespräch gegangen?
Nein.
Das hätte ich aber jetzt gedacht.
Nein, habe ich nicht gemacht. Fand ich auch gut. So, irgendwie war geklärt. Ich hatte auch keine Lust. War gut. War so, dass ich es mir gemerkt habe, um es dann auch durchaus zu verbreiten. Du stehst hinter mir.
Ich muss jetzt nutzen, dass du hier bist. Und zwar muss ich nämlich jetzt eine Sache von dir erklärt bekommen, wo ich mir sicher bin, dass Benny auch nur wieder anfangen würde zu raten. Und dann landen wir irgendwo, aber nicht in der Wahrheit. Und ich hoffe auf dich. Ich verstehe Flüsse nicht. Und ich möchte, dass du mir Flüsse erklärst. Kannst du mir Flüsse erklären?
Ja, natürlich kann ich dir Flüsse erklären.
Wo kommt das ganze Wasser immer her? Das kann doch nicht... Das kommt doch auf den Berg oben, oder? Haben wir darüber schon mal gesprochen?
Wir haben darüber schon mal gesprochen und ich war im Urlaub schon wieder. Ich stand völlig fassungslos. Ich stand in Frankreich vor so einem gigantischen Wasserfall. Und ich stand davor und habe gesagt, die ganze Zeit fließt da so viel Wasser. Ja. Morgen fließt da das Wasser. Die ganze Nacht durch. Es hört nicht auf. Ja. Es wird niemals aufhören. Ja. Und es hat hier einfach seit 400 Wochen nicht geregnet. Wie kann das nicht versiegen?
Ja. Wieso? Warum?
Bevor du die echte Erklärung gibst, meine Erklärung ist, es fällt einfach so viel Wasser, was entsteht überall, in so einem riesengroßen Berggebiet, und die fließen ja alle zusammen. Das sind ja alles, Achtung, wie heißt das in der Hydrologie? Ich habe es heute gelernt, es gibt es, wenn zwei Flüsse zusammengehen, ist es ein und wenn sie auseinanderfließen, was ganz selten vorkommt, ist es ein noch komplizierteres Wort. Flüsse fließen in der Regel nicht auseinander. Wenn sie das tun und ein Fluss sich teilt, dann wird irgendwann der Fluss sich für den Arm entscheiden, der steiler oder tiefer ist, und der andere wird nach und nach versiegen und so ein Flussbett noch hinterlassen, und irgendwann gibt es nur noch einen Arm. Es ist kaum möglich, dass es das gibt. Außer im Mississippi, da ist es ganz am Ende so, weil die Menschen mit sehr viel Arbeit dafür sorgen, dass das so ist. Der natürliche Lauf der Dinge würde das verhindern.
Okay, deine These ist, das Wasser, was fällt. Meine These ist, es gibt irgendeine Art von Kraft, die irgendeinen physikalischen Begriff hat, den ich nicht kenne, der saugt innerhalb eines Berges Wasser, Grundwasser hoch.
Kapillarkräfte.
Kapillarkräfte klingt hervorragend. Kapillarkräfte saugen das Wasser von ganz tief unten ganz nach oben auf die Bergspitze oder irgendwie da irgendwo, wo da halt der Ursprung, die Quelle ist,
ist ein Kreislauf,
wo ein Fluss entspringt, und das wird aus dem Grundwasser gespeist und da fließt es immer nach.
Eine natürliche Pumpe.
Völliger Blödsinn.
Okay.
Also völliger Blödsinn.
Es sind die Gletscher, nein, die schmelzen.
Die haben doch nicht, also die, wo ist denn die, der
können
Ursprung?
Können wir uns mal darüber einigen, dass wir Beispiele nehmen, wo sowas wie Gletscher und so nicht
gleich... Nee, genau, die Elbe.
Können wir mal die Alsterquelle nehmen.
Die Alster fließt den ganzen Tag.
Können wir die Alsterquelle nehmen?
Nehmen wir.
So, und jetzt gibt es ganz einfach nur zwei, und das ist ja wieder Physik. Das Entscheidende für die Entstehung eines Flusses ist erstmal ein Höhenunterschied.
Ja, von oben nach unten.
Und ihr könnt mit einem einfachen Beispiel hier sehen, wie geringste Höhenunterschiede bewirken, dass Wasser anfängt zu fließen. Das merkst du bereits daran, wenn du diese Pflanze gießt und du gießt ein bisschen daneben, wie Wasser läuft. Es läuft nämlich immer automatisch dahin, wo es
geht. Wir müssen nicht im Kindergarten.
Nein, aber nur so. Ja. Und das geht übrigens... das ganze Flussleben so. Der Fluss, die Alster, hat, das weiß man, kann man nachgucken bei Google, von der Quelle in Mieschensee, Hennstedt-Ulzburg, zur Elbe ein Gefälle, ich sag mal 20 Meter oder 18 Meter, viel ist es nicht, vielleicht ist es auch 30 Meter, kannst du ja nachgucken. Aber es ist ein ständiges Gefälle. So.
Ja.
Die zweite Voraussetzung ist, dass aus einem großen Einflussgebiet, und da kommen wir nachher wieder zum Gletscher, Regenwasser, kein Grundwasser, sondern Regenwasser, das durch Regen entsteht, einfach sich an einem bestimmten Ort sammelt und rausblubbert. Und dieses Gebiet ist so groß, dass es auch 8 Wochen nicht regnen braucht oder 20 Wochen nicht regnen braucht. Die Quelle ist, es kommt immer was raus. Einfach, was es da ist. Nichts mit unten vom Großwasser und Kapillarwirkung. Das reicht einfach aus. Und das reicht auch bei der Alster aus. Und dann kommt der Mensch ins Spiel. Er entscheidet nämlich irgendwann, weil die haben ja permanente Zuläufe. Also von der Quelle im Mieschensee, war die da, man kennt die Alster Quelle. Das ist von Menschen so eine eingefasste mit einer Mauer und da blubbert es wirklich raus. Und bereits 100 Meter danach kommen von allen Seiten weitere Zuflüsse. Und wieso jetzt die nicht die Alster Quelle sind, sondern die hier, das sind manchmal auch irgendwelche Gründe, dass irgendein Oberstudiendirektor irgendwie die vielleicht zuerst entdeckt hat oder so und das gesagt hat.
Und es ist die Menge. Ja, es ist einfach die Menge.
Die Menge. Also in der Regel ist immer die Menge. Es kommt alles immer zu.
Aber was ist jetzt in Frankreich, wo es seit 7 Wochen nicht geregnet hat? Wieso kommen diese Massen immer noch nach?
Ja, jetzt kommen wir ja zu den Bergen.
Was ist dann? Jetzt kommen irgendwelche Stauseen
oder Seebergseen? Ich habe euch ja nur versucht, an der Alster zu erklären, wie das jetzt läuft. Jetzt kommen ja auch größere Zuflüsse. Da kommt ja die Susebeek. Da kommt die Kollau, ein ziemlicher Fluss, da kommt die Tapenbeek. Und bei der Tapenbeek und Susebeek passiert alles genau das Gleiche. Aus einem relativ großen Gebiet läuft Wasser, das durch Regen entsteht, maximal 20, 30 Zentimeter einsickert, unterirdisch in Strömungen, hängt von der Bodenbeschaffenheit immer so und macht Höhenunterschiede, geht also auch immer und kommt an einer Stelle dann raus und dann ist ein Bach entstanden und das geht alles in einen Fluss. Und jetzt kommen wir zu deinen Wasserfällen.
Und da kann ich vorhin eine andere Frage stellen. Wenn man dieses Geblubber zu betonieren würde, würde dann die...
Ach, würde er 10 Meter weiter daneben würde es rauskommen. Einfach wegen der geologischen Beschaffenheit.
Einen Weg.
Ja, einfach wegen der geologischen Beschaffenheit. So.
Okay,
ja. So, jetzt kommen wir aber zu den großen Flüssen. Rhein. Der Rhein. War der mal am Rheinfall von Schaffhausen?
Nein.
Was du da an Wasser runterballern siehst und es kann ein Jahr lang nicht regnen, das ist scheißegal. Das ist unglaublich. Es ist aber messbar, es ist weniger.
Ja, klar,
du in sehr trockenen Jahren, 18, 19 und so 20, merkst du das wirklich deutlich. Das merkst du übrigens auch an der Alster. Ja, ich habe das hier beobachtet, 18, 19, 20 hatten wir 3 Dürrejahre und das merkst du. Also wir haben ja auch jetzt im Moment wirklich gut Wasser. Es geht uns ja wirklich gut. So, und jetzt kommst du zu solchen Flüssen wie dem Rhein. Und die entstehen dann. Das müsstest du eigentlich mitgekriegt haben. Wir beide sind ja mal zu Fuß über die Alpen gegangen.
Wir beide?
Nein, na, ihr beide. Ich zeige auf Benni.
Ja.
Und wir beide sind zu Fuß. Ja, ich mache so. Ich mache mit der Hand so und gucke auf Tim. Und da haben wir Stellen erlebt, wo es wirklich überall rauskieselte. Überall.
Also kleine Miniquellen.
Miniquellen. Ja. Also so 20, 25 Miniquellen. Und es waren Gefälle von über 20% oder so. Sickert er raus aus dem Berg. Von viel weiter oben. Möglicherweise zum Teil auch den schmelzende Gletscher und so weiter und so fort. Und das bündelte sich dann auch irgendwann in kleine Bächlein. Und irgendwann kommen dann diese kleinen Bächlein in größere Bäche und irgendwann wird es ein Fluss. Und wer nun entscheidet, die Quelle des Rheins oder so, da gibt es ja auch sogar Streit, wieso nun der dazu kommt. Warum ist die Elbe geworden mit die Moldau?
Ja,
da, wo die Moldau und die Elbe geht, da ist die Moldau größer als die Elbe.
Das ist ja alles nur der Mensch, der den Sachen Namen
gibt. Das ist der Mensch.
Das ist der Mensch, der das alles nur Wasser, nicht? Das irgendwo lang.
Aber du glaubst gar nicht, was da oben alles in den Bergen...
Ja, aber das ist vielleicht auch das, was Tim umtreibt, wenn du die Erfahrung vom Spielplatz nimmst oder so eine Pumpe hast und das ist so ein Weg, wo das Wasser langläuft. Da pumpst du dir richtig einen weg und dann fließt das 20 Sekunden, dann ist alles weg.
Ja, aber was ist das? Das ist so ein kleines Gebiet.
Ja, trotzdem, du siehst, wie schnell das Wasser weg ist.
Quadratkilometer.
Das ist kontraintuitiv.
Die Alsterquelle speist sich aus einem Quellgebiet. Habt ihr schon mal den Begriff Quellgebiet gehört? Das Quellgebiet ist ein Gebiet, wo wirklich ganz, ganz viel Regenwasser, auch wenn es mal lange nicht regnet, sich sammelt und dann in die Quelle geht. Und das sind Gebiete, die sind also wirklich... Bei der Eiserquelle schätze ich die jetzt am Quellgebiet von
sind ja wahrscheinlich auch 5 Seen dabei,
oder 10 ne? Quadratkilometer.
Das sind wahrscheinlich auch Seen dabei, die dann mal höher, mal niedriger sind und dann vom Berg sich auch
ergeben. Die Seen sind nur interessant für Flüsse, wenn der Fluss wieder rein in den Bodensee an einer Stelle reingeht, auf der anderen wieder rauskommt.
Genau.
Also das ist ja nicht so häufig.
Aber so Bergquellen, das können doch nicht immer alles Gletscher sein. Und
da ist Regen.
Kannst ja aber auch
das
nicht
ist
so,
Regen.
So tief. Das ist doch alles Stein.
Das ist Regen.
Wo regnet das denn rein?
In die Flüsse.
Wo es reinregt, auf dem Boden.
Ja, auf dem Boden regnet es, aber wenn es nicht regnet 7 Wochen lang, ist er ja trotzdem dann kleiner.
Ja, dann ist das Wasser, die Fließgeschwindigkeit des Wassers, nachdem es geregnet hat, unter, ist extrem langsam. Das heißt, es
sickert ganz
langsam. Sammelt sich unterirdisch und so weiter. Und wenn du mit deinem Kapillarenscheiß ankommst, dann würde das noch viel länger dauern. Und vor allen Dingen.
Ich habe doch nur geraten.
Ja, mach doch nichts.
Mach dir doch raten.
Ja, ist ja in Ordnung. Ja.
Ich habe heute, nicht heute, wann war das? Irgendwann kürzlich, ein halbstündiges Video auf YouTube gesehen. Darüber, woher die Flüsse und wohin die Flüsse in Hyrule fließen.
In wo?
Hyrule. Hyrule ist das Königreich, in dem das Videospiel Zelda spielt.
Ja, das kann ich doch nicht wissen. Du kannst doch nicht einfach Hyrule sagen. Ich scanne mal eben 200 Weltstaaten durch und überlege, wo Hyrule ist. Und jetzt kommst du mit so einer virtuellen Scheiße.
Du sagst auch ständig, nennst Sachen, die kein Mensch wissen kann.
Und ja, aber das ist ja immerhin noch real, aber Hyrule kann ich nicht wissen.
Hyrule ist wissen mehr Leute als...
Ja, ist gut. Okay.
Egal.
Als wie die Kapillarkräfte im Berg funktionieren.
Ich habe es ja auch weiter ausgeführt. Also, ein Video darüber. Es ist so geil und interessant und nischig und spannend, weil das ein Typ ist, der hat sich dieses Videospiel genommen mit einer riesengroßen, ich weiß nicht wie, das ist eine der größten Karten, die man sich so vorstellen kann, eine riesengroße Welt mit verschiedenen Gebieten, mit einer Wüste und Schneebergen und so weiter und hat einfach geguckt, wo fließt das Wasser lang und was passiert, wenn wir dem Wasser folgen und folgt das der richtigen Logik von Wasser.
Physik.
So.
Reine Physik.
Und hat erstmal Exkurse gemacht darüber, wie es in echt ist. Daher habe ich auch das Wissen mit den, wie sie sich trennen und dann nicht trennen und Feuchtgebieten und so weiter. Und das ist super erstaunlich zum einen, weil du darüber merkst, mit was für einer Detailliebe diese Welt designt. Es ist nicht einfach nur, das ist halt ein Level, das wäre cool, wenn da eine Brücke ist und da bauen wir eine Burg hin und dann fliegt da ein Drache und dann kannst du da paddeln. Sondern die haben sich Gedanken darüber gemacht, wie diese Landschaft entstanden sein kann. Das heißt, der Verlauf so und dann sind da ausgetrocknete Bereiche, das macht schon grob Sinn.
Ja, aber
da müssen Leute wirklich ewig dran rumgedoktert haben.
Ja, aber jetzt geht doch mal zurück und da braucht ihr nur 10.000, 12.000 Jahre. Da hat die letzte Eiszeit aufgehört. Und noch weiter zurück war ja die Eiszeit, die davor noch viel gewaltiger Richtung Süden. Und dann versteht ihr, wenn ihr auf den Harburger Bergen seid und ihr guckt rüber, wie mal die Elbe, was die Elbe mal für ein Fluss war.
Aber das hat nichts mit Hyrule zu tun.
Wieso nicht?
Ich wollte dir gerade darüber sehen, was das für ein erstaunliches Video ist. Und zwar zum einen, dass sich ein Typ, diese Spielwelt hergibt, dass ein Typ Stunden und Tage und Wochen und Monate damit zubringen kann, das zu erforschen, dabei Sachen zu entdecken, den Flussverläufen zu folgen, Theorien aufzustellen, zu sagen, okay, hier ist es Unsinn, hier macht es total viel Sinn und dann auch Überlegungen darüber anzustellen, wie sich dieses Land in den nächsten Jahren entwickelt und vergleicht ständig mit echten Beispielen aus der echten Welt, wie irgendwo in den USA mal ein See kollabiert ist, weil die da irgendwo eine Salzmine angebohrt haben und dann nach und nach dieses Wasser und es immer größer geworden ist. Und dann sagt er, dass auch der Hylia-See irgendwann unter sich zusammenbrechen muss, weil er das mit den Höhlen darunter kennt. Es ist so ein geiler Scheiß. Und es hat auch noch diesen Bezug zur echten Welt und zu genau dieser Frage, wie verhalten sich eigentlich Flüsse, wie kann das eigentlich sein, wo kommt das Wasser her? Mega gut.
Finde ich niedlich, begeistert mich aber nicht.
Mich auch nicht.
So, wenn ich das so sage.
Ja, aber macht ja nichts.
Macht nichts, ne?
Wir müssen nicht mal uns über alles
gleiche begeistern.
Das ist völlig in Ordnung.
Es ist immer wirklich schön, Benny zuzuhören, wenn er begeistert ist, wenn er
darüber erzählt. Macht ja nichts. Übrigens ist Habeck ist, glaube ich, heute auf der Gamescom, ne?
Ja.
Und wusste nicht so genau, was er da eigentlich sagen soll. Und ob er da ausgebucht wird oder
ganz kritisiert, weil die ganzen Förderungen
gekriegt haben.
Habeck.
Ich hab Hartwig verstanden.
Und Robert hat in seinem Ministerium ein Referat, das zuständig ist, unter anderem für sowas.
Für solche Videos von Leuten, die
hier so
begeistert sind.
Und dann sich da. Ein letzter Punkt zu wenn es wirklich ganz lange nicht regnet, wenn es aufhört zu schneien. Und damit kommen wir zu einer Entwicklung, die in unserem minimalen kleinen Lebensabschnitt bereits durch Fotos belegt ist. Ihr kennt diese ganzen Bilder von den Gletschern in den Alpen von ja. 1900, von 1950 oder so und so.
Ja.
Als wir über die Alpen gegangen sind und kurz vorm Söldengletscher auf der letzten Hütte waren, sind wir auf einen Gletscher gegangen. Wir kamen aus der Hütte raus, gingen 50 Meter und gingen dann auf den Gletscher. Da war Benny aber schon weg. Und da fand ich es schon faszinierend, auf so einem blauen Eis rumzulaufen. Und darunter, Lauf, Lauf, Wasser, Wasser in Unmengen und ein riesiges Gebiet. Das Wasser läuft über die Erde. Und ging dann übrigens tatsächlich auch in einem einzigen Bach dann weiter runter. Und was sind das für Höhenunterschiede? Das geht ja von 3000 auf 200, 100 und irgendwann ist ja dann Null. Und dieser Gletscher, der ist jetzt weg. Ich habe neulich ein Foto gesehen von der Hütte. Der ist weg. Den siehst du von der Hütte noch irgendwo ganz in der Ferne. So ist das überall. Und das hat natürlich, und die Entwicklung ist ja im Prinzip fast unumkehrbar, das hat natürlich Folgen für Rhein und für Rhone und für andere Flüsse, wenn der ganze Kram weg ist, weil dann sind die nur noch aufs Regenwasser angewiesen. Und der Rhein und die Rhone könnten nicht diese Massen an Wasser haben, wenn sie nicht regelmäßig aus den Alpen über Schneeschmelze und Dings versorgt werden.
Also Klimawandel ist real.
Ja, das da, also an kaum einer anderen Sache kannst du den Klimawandel so sehen, wie an der, wie Gletscher verschwinden. Ich glaube, Deutschland hat nur noch einen. Das erlebe ich vielleicht sogar noch, wenn er weg ist. Österreich hat auch nicht mehr so schrecklich viele. Und was meinst du, was los ist, wenn nicht mal die Dinger weg sind? Das ist ja nun das Größte, was wir haben, ne?
Du kennst dich ja nun ganz gut aus so mit Wetter und Klima und so, ne? Das ist ja ein hausgemachtes Hobby von dir.
Mein Hobby.
Stell dir mal vor, du wärst nicht 75, sondern 38 Jahre alt.
Ja.
Würdest du dir Sorgen machen? So was,
wenn ich mit 38 so wäre, wenn 38 so wäre, wie ich jetzt bin,
nämlich 75.
Ich hätte mit 38, ich mache diesen Sprung, dieses Spiel, ne? Ich schlüpfe in mich als 38-Jährigen.
Ja.
Ich glaube, ich würde mir Sorgen machen.
Ja. Ich befürchte, dass du das sagst.
Ich glaube, ich würde mir Sorgen machen. Aber ich weiß nicht, das hängt ja auch ein bisschen ab von dem Zustand, in dem du bist. Neulich fand ich ausgesprochen witzig, da wurde Boris Becker gefragt, was würden Sie eigentlich Ihrem 17-Jährigen heute sagen? Also das ist diese Frage, was würdest du in deinem Leben ändern und so.
Ja, ja.
Da grinste Boris Becker und sagte, ich würde am liebsten meinem 30-Jährigen was sagen. In Bezug auf die Zahl. Das ist ja witzig von ihm. Das ist ja wirklich ganz viel Selbstironie. Ne?
Ja.
Und das ist ja so das, womit du so ein bisschen spielst. Und das hängt natürlich auch von Charakter und von Selbstironie und von Dings ab und so.
Ich wollte eher wissen, ob man sich Sorgen machen sollte als Mensch, der noch so, ich sag mal, vielleicht gute 50 Jahre auf diesem
Planeten. Ja, wieso? Also eure Lebenserwartung steigt ja unabhängig von der Klimaerwärmung. Die geht ja immer noch ein bisschen weiter aufgrund der Fortschritte der Medizin, Hygiene, Leben, Sport und alles. Ihr liegt ja in der Lebenserwartung, ihr gaint ja weiter Lebenserwartung, die ich nicht mehr gaine.
Ja.
Also als mein Vater geboren wurde, war die Lebenserwartung von ihm 49. Als ich geboren wurde, hatte ich eine Lebenserwartung von 59. Und als Benny geboren wurde, hatte er eine Lebenserwartung von 71. Das sind ja immer so 10er-Schritte. Das heißt, ich bin seit 16 Jahren bin ich hier leicht auf Urlaub. Und das hängt aber, ist ja sehr individuell. Und wenn ich heute 38 oder 40 oder 42 wäre und ihr, dann habt ihr jetzt aktuell eine Lebenserwartung, die geht fast bei Männern an 45, 47 Jahre ran. Also eure Lebenserwartung liegt jetzt aktuell bei euch bei 87. Wenn ihr aber 70 seid, immer normale Verhältnisse unterstellt, keine Kriege und gar nichts, keine Katastrophen, dann werdet ihr in den 90ern sein.
Ich rauche gegen an.
Und okay, das bringe. Und deswegen würde ich mir, wenn ich 38 wäre, mit dem Wissen auch über die gewonnene Lebenserwartung, würde ich mir Sorgen machen.
Mhm.
Und wenn ich mir überlege, dass es wahrscheinlich ist, dass
Bennys Kinder
das 22. Jahrhundert erleben, dann ist das alles nur möglich, damit zu leben, weil man es wegdrückt. Sowas drückst du wirklich weg. Also du machst
ja, man
dir,
weiß ja auch nicht
auf der einen Seite ist, machst ne? du dir immer noch Sorgen um die Kinder und die Enkelkinder. Und auf der anderen Seite packst du diesen Gedanken weg. Und ich meine, du hast jetzt 38 Euro wegen genommen oder 40. Als ich 40 war, schrieben wir das Jahr 1988. Und da war die Klimakrise schon bekannt.
Mhm. Und zwar, aber da gab es schon noch ein paar andere Sorgen.
Ja, aber die Klimakrise war schon bekannt. Also da gab es schon...
Das wirklich, aber das waren 1988 hat man geglaubt, dass im Jahr 2020 keine Bäume mehr in Deutschland
stehen. Ja, das war nun...
Wie es auch im Regen, ja,
was weiß ich. Das alles. War vorher sogar.
Da hatte man Angst vor der Atomkatastrophe.
Ja, das stimmt. Nein, aber bedrohlich ist ja Klimaerwärmung. So. Und da hattest du aber noch nicht die Erfahrung, die ich jetzt habe, dass der Gletscher, auf dem ich gestanden habe, weg ist.
Innerhalb deiner Lebensspanne.
Ja.
Ja.
Gut. Ich mache mir immer weniger Sorgen im Laufe der Jahre. Ja,
das spielt sicherlich
an. Ich hatte so eine Zeit, in der es mich auch bedrückt hat, so vor ein paar Jahren, würde ich sagen, ist noch nicht so lange her. Und irgendwie ist das ein bisschen verflogen.
Ja, du bist geil, hast immer so einen geilen Neglect gegen schlechte Sachen.
Ja.
Den hat er von mir geerbt.
Ja?
Ja, wir sind uns ja in dem Punkt sehr ähnlich.
In vielen Punkten seid ihr ähnlich. Da haben wir uns auf dem Weg hierher gerade.
Nein, aber in dem Punkt sind wir uns wirklich ähnlich. Also so, aber das ist bei meiner Frau eigentlich in diesem Punkt auch nicht sehr viel anders. Obwohl die nun wirklich viele Päckchen zu tragen hat und eigentlich von uns immer als sie gilt, die immer, aber so in diesem grundsätzlichen optimistischen ist das eigentlich ganz ähnlich. Ich könnte auch gar nicht mit so einem Misanthropen zusammen.
Es ist ein Unterschied, finde ich, zwischen Optimismus und nicht wahrnehmen, zumindest nach außen hin, von schlechten, negativen Dingen.
Also mich bedrückt zum Beispiel viel mehr die Wahl am 1. September in anderthalb Wochen. Ja. Die bedrückt mich viel mehr, weil ich auch immer viel politischer war.
Ja.
Also wenn ich mir vorstelle, dass wir tatsächlich... Weil es ja keine Umfragen mehr sind, es sind ja Wahlergebnisse. Das ist ja immer der entscheidende Unterschied. Ne? Es ist ja alles bekannt und die Umfragen sind ja so gut, dass man eigentlich auch nicht überrascht sein kann. Aber wenn ich mir vorstelle, dass tatsächlich in Thüringen ausgerechnet Bernd Höcke die meisten Stimmen kriegen wird. Das sind so Dinge, wo du ja auch denn an dir selbst, als das alles losging. Ne? Also erst hat man sich immer über die AfD und über die Entwicklung der AfD von Lucke über Petri bis hin zu
Meuthen
und dann zu Höcke verfeucht. Aber jetzt beschäftigen einen ja vielmehr die Wähler. Es geht ja gar nicht mehr um die Parteien, die ist ja austauschbar. Es geht um die Wähler und die Wählerinnen, sagt ihr ja immer. Und die Wähler und Wählerinnen, die als mein Vater 18 war und 19 war, da konnte er zwar noch nicht wählen, aber da geht es ja um seine Eltern. Die haben ja alle tatsächlich irgendwann mit fast 40% Adolf Nazi gewählt. Und in einigen Ländern, das war ja auch ein föderaler Staat, da waren ja richtig normale Landtagswahlen überall, haben die ja wirklich Stimmergebnisse gehabt, die sich dem sehen. Und dass sich das in so kurzer Zeit wiederholt. Und ich habe nun wirklich keine Hemmungen, die AfD in ihrer Programmatik und allem ganz in die Nähe der NSDAP zu packen. Vor allem und das nach dem, was passiert ist. Es ist eine Frage von Bildung. Es ist eine Frage von Bildung. Und es ist eine Frage von Bildung und Interesse an politischen Prozessen.
Ja.
Und dieses heute Abend läuft im ZDF, glaube ich, eine Sendung, wieso wählen die Leute Höcke mit Gesprächen.
Deutschland, mit warum bist du so, möchte ich dazu empfehlen. Ja. Das ist so eine dreiteilige Sendung von Eva Schulz, einer ganz tollen jungen Reporterin, die auch einen guten Podcast hat. Die ist in die drei Länder gefahren, wo jetzt gewählt wird und hat versucht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und einfach, um quasi wirklich herauszufinden, was ist denn eigentlich der Grund. Ja. Und erstmal war gerade in Thüringen sehr auffällig, dass nahezu niemand mit ihr reden wollte vom Öffentlich-Rechtlichen, Lügenpresse und so weiter. Aber ein paar Leute hat sie gefunden und es ist schon wirklich erstaunlich, dass also Bildung spielt mit Sicherheit eine große Rolle, aber es hat auch ganz, ganz, ganz viel mit dem Gefühl zu tun, abgehängt zu sein, ja, mit strukturellen Problemen, mit infrastrukturellen Problemen. Wie in Amerika und ja, vor allem halt so dieses klassische Land versus Stadt. Ne? Also selbst, ja, also auch.
Richtig, bestimmt.
Das ist ein Riesenunterschied.
Und da hast du auch die intellektuellen
Land oder in Leipzig die ja, Leute befragst. Also ja, das ist schon, das macht.
Da ist ganz viel dran. Und gerade eben auch, deswegen kommt übrigens auch der Hass auf die Öffentlich-Rechtlichen. Weil die Öffentlich-Rechtlichen ja besetzt sind von Bildungsbürgern.
Ja.
In den Redaktionen, in den Äußerungen mit allem drum ja, und dran. Und auf die Leute entwickeln sich auch wirklich einen Hass. Und dann kommt natürlich dieser ganze andere Scheiß dazu, der die andere Seite füttert. Und das ist natürlich ganz stark, so wie hier alles, was wir, was ich ja nicht kenne. Aber naja, es ist schrecklich.
Aber ich kann
und das macht mir übrigens mehr Sorgen, als die verschwindenden Gletscher in den Alpen.
Ist auch ein bisschen näher dran, zum Glück.
Obwohl das eigentlich ziemlich doof ist, ne?
Ja, aber auch
vorher mehr Angst zu haben als vor den Gletscher, vor der Klimaerwärmung, ne? Aber das ist ein weites Feld.
Das ist ein weites Feld.
Das ist schrecklich. Und wir sind ja im Osten jetzt immer, auf unserer Fahrradtour an die Zonengrenze entlang. Und wir sind da in den kleinen Dörfern und wir reden mit den Leuten und sitzen da in den Kneipen. Und es ist tatsächlich so, dass du zum ersten Mal mit Leuten, die normal und nett aussehen, nicht mehr reden kannst über Politik. Mhm. Und die reden ja zum Teil auch nicht innerhalb der Familie über Politik. Wenn da plötzlich ein Bastard in der Familie ist, der irgendwie für Habeck ist oder sonst was. Und in Amerika ist das ja viel krasser. Übrigens in Amerika ist es ja so, dass die Intellektuellen der Ostküste, die Intellektuellen der Westküste, die Reichen der Ostküste, die Reichen der Westküste, die jüdische Plutokratie, wird sie ja dann behauptet und so, die alles werden, dass die da sitzen und die nennen die Abgehängten Flyover States. Ein wunderschöner Begriff, aber eben auch ganz fies. Und wenn du auf der anderen Seite bist und du bist ein Mitglied von 30, 40, 50 Millionen, die von den anderen bezeichnet werden als Flyover States, der Begriff ist klar, ne?
Ja, ja.
Insofern ist das schon ein Gefühl und das daraus wird dann Hass und Wut.
Ja, aber dafür haben wir jetzt ja Tim Walz. Aber wisst ihr, wie viele Bleistifte weltweit produziert werden?
Der ist geil, natürlich.
Wisst ihr, wie viele Bleistifte jedes Jahr auf der Welt produziert werden? Was schätzt ihr?
Wie kommst du jetzt darauf?
Ich wollte mal das Thema verlassen.
Ja, ist in Ordnung, ist gut. Entschuldigung.
Das wurde zu ernst.
Hat mir irgendwie nicht so viel gegeben.
Das Bleistifte. Ja. Jedes Jahr.
Jedes Jahr Bleistifte.
Auf der ganzen Welt.
Ja.
Bleistifte? Wir benutzen ja noch Bleistifte.
800 Millionen.
Nö, ich würde sagen, wenn Bleistifte im Jahr produziert werden, wir haben 8 Milliarden Menschen, dann ist das schon eine Milliardenzahl. Ich sag mal 12 Milliarden.
14 Milliarden.
Oh, ich bin nicht schlecht, ne?
Gut geschätzt. Gut.
Ja.
14 Milliarden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jedes Jahr für jeden Menschen auf der Welt, für jeden, 2 Bleistifte produziert werden.
Nicht ganz.
Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, fast.
Weißt du übrigens, was ich so geschätzt
habe? Das kann doch nicht wahr sein.
Ich bin auf die Zahl der Menschen gekommen und habe mir gesagt, es werden bestimmt...
2 Bleistifte pro Jahr. Wie viele Bleistifte braucht denn irgendjemand, der nicht in der Grundschule ist pro Jahr? Oder nicht
schon richtig keine Bleistifte
mehr Zeichner benutzt oder so.
Ja, aber jetzt eine andere Frage. Wie viele Bleistifte hast du in deinem Haushalt?
Ein?
Bei uns kommst du auf über 40.
Ja.
Die liegen irgendwo rum. Also Bleistifte sind schon vorhanden.
Ja, das ist so unfassbar, finde ich, dass jedes Jahr 14 Milliarden Bleistifte produziert werden. Was macht der Mensch da? Das ist ja nicht der einzige Artikel.
Wieso unterhältst du dich lieber über Bleistifte als über Höcke?
Ach, ich habe mich lange über Höcke unterhalten, aber irgendwie ist dieses, weil die AfD ist doof, die Leute sind nicht gebildet. Das ist irgendwie jetzt nicht so richtig.
Ich würde euch trotzdem nochmal wirklich sehr empfehlen, diese dreiteilige Doku-Serie sich anzugucken. Das sind 30 Minuten.
Und heute Abend. Die ist ganz ähnlich, ich glaube sogar dieselbe.
Vielleicht ist es das.
Ja, also ich glaube.
Das gab es halt schon in der
Mediathek. Und weißt du, wann das gesendet wird? Neu? Nun haben wir ja Gott sei Dank die Mediathek. Das ist ja eine tolle Geschichte.
Oh ja.
Das wird gesendet um 0.45 Uhr. Ja. Im ZDF um 0.45 Uhr.
Ja. Also, um das nochmal doch noch was zu sagen, was ich interessant finde, sind immer solche Zahlen wie 2/3 der Menschen in Thüringen möchten, dass Bodo Ramelow Ministerpräsident bleibt.
Die wissen aber nicht, wie man Ministerpräsidenten wählt.
Das verstehe ich nie. Das ist ganz häufig auch bei Bundestagswahlen so. Ist es so, dass irgendwie wollen, dass irgendwie, dann ist es so, 40% wollen, dass die SPD die Regierung stellt.
Ja.
15% wählen die SPD. Was passiert da bei den Leuten, die diese Umfrage gestellt bekommen? Die müssen doch auch, also, wie kann jetzt es sein, dass 2/3 Höcke als Ministerpräsident, Ramelow als Ministerpräsident
wollen? Ja, aber jetzt, und die wissen möglicherweise
und dann nicht, Höcke wählen.
Nein, das ist hier das Entscheidende. Die wählen nicht die Linke. Die müsste ja die Linke wählen, wenn er bleiben soll.
Ja.
Das wissen wahrscheinlich gar nicht, dass er in der Linken ist.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich weiß es ja nicht. Das ist ja völlig
verrückt. Das klafft so auseinander.
Die Linke liegt doch in Thüringen
und Ramelow ist so ein guter Ministerpräsident und so ein guter Typ.
Ja, absolut. Absolut. Naja, Höcke wird ja nicht Ministerpräsident, weil...
Nein, wird er auch nicht.
Nee, aber Sarah Wagenknecht verhindert auf jeden Fall Bodo Ramelow als weiterhin Ministerpräsident.
Ja, leider. Und Sarah Wagenknecht kommt ins Kabinett.
Ja.
Ne? Davon muss man ausgehen.
Davon muss man ausgehen.
Mit Herrn Vogt als Ministerpräsident. Ja. Und das ist so ziemlich... Ach, ist ja egal. Komm, hier.
Ihr habt alle viel. Noch was Heiteres zum Schluss?
Ich hätte noch was.
Wie lange haben wir alle?
Es ist 21.43 Uhr.
Nein, hier auf der Uhr. Da.
Und knapp zwei Stunden. Nicht zwei Stunden.
Übrigens, heute 21. August. Jetzt 21.43 Uhr.
Um Kontext zu schaffen. Ach, ich habe kein Internet. Ich muss mal kurz meinen Flugmodus
ausmachen. Mach Flugmodus aus.
Willst du unser WLAN haben, die Nummer?
Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich habe einen Artikel in der Süddeutschen gelesen. Wir haben vielleicht schon mal drüber gesprochen. Da geht es darum, wann man Haushaltsgegenstände wegschmeißen soll. Das ist ja so eine Sache, wir haben darüber gesprochen, das Handtuch und das Schwamm und so weiter. Und dann kam mir das hier genau perfekt reingespielt. Ja. Der erste Artikel, den es gibt, ist der Spülschwamm. Und das ist nämlich ein Interview mit Markus Egert. Markus Egert ist ein Typ, der sich damit auskennt. Mikrobiologe und Professor an der Hochschule Furtwangen. Hast du schon mal einen Furtwangen?
Ja.
Das gibt's ja gar nicht.
Der ist im Schwarzwald.
Welche Flüsse?
Uhrenindustrie. Ganz viele Uhrenindustrie und ich war in Furtwangen im Uhrenmuseum. Ich könnte es auch verwechseln mit Feuchtwangen, aber ich glaube, es war Furtwangen.
Egert berichtet gerne über die 45 Milliarden Bakterien pro Kubikzentimeter Schwamm, die er bei seinen Studien auswendig gemacht habe. Damit lebt nach 2 bis 3 Tagen in 2 Kubikzentimetern Schwamm mehr Mikroben, als es bis heute
Menschen... Bis 3 Tagen
gibt es mehr Mikroben in einem Schwamm, als es bis heute Menschen auf der Erde gab.
Aha. Ja, aber die gleiche Anzahl haben
gesundheitliche Risiken hat er aber nicht festgestellt. 98% der Mikroben seien harmlose Bakterien. Der überwiegende Rest entfalle auf eukaryotische Lebewesen mit Pilz- und algenähnlicher DNA. Es hört sich gefährlich an, sind aber nur Lebensmittel.
Wann soll ich ihn denn wegschmeißen?
Auch Viren im Promillebereich. Jetzt müsste ich euch fragen, wann macht ihr das denn?
So. Ja, ich habe dich doch gefragt, dass du mir ein Lifehack sagst, wie ich mir das merken kann. Und da hast du gesagt, wenn er stinkt oder wenn er blöd aussieht.
Ja, wenn man sieht, ihn das an.
Und ich würde gerne irgendwie so einmal die Woche oder immer donnerstags und montags oder so sowas.
Was sagst du?
Ich kaufe extra bei Hagebau oder auch bei Butnikowski die Scotch
Brit.
Bright. Heißen sie ja ursprünglich, aber umgedeutscht mit Scotch Brit. In diesen länglichen Packungen, kennt ihr die?
Ja, die sind super lang.
Da sind 25 auf einmal drin.
Ja.
Und die sind schwierig im Schrank umzubringen, aber ich schaffe das. Und die kaufe ich deswegen, weil ich ihn doch, ich würde mal sagen, einmal in der Woche wechsle.
Ja, ich würde auch.
Er sagt, nach spätestens 2 Wochen.
Na dann
passt. Und was man damit gar nicht darf, bei vielen, vielen Haushalten wird er auch benutzt, um den Esstisch abzuwischen. Das kriegt man aus den Menschen nicht raus. Aber das soll man nicht tun.
Selbst den Boden wische ich da.
Aber
da kriege ich immer Ärger von meiner Frau.
Ja, zu Recht. Für guter Tipp, sagt er, man soll mehrere Schwämme im Schichtsystem benutzen. Warum? Weil sie dann mehr Zeit zum Trocknen haben. Und getrocknete Schwämme, da können die sich nicht so vermehren, wie wenn sie feucht sind.
Das ist die beste Information daraus für mich persönlich, weil das ist ein riesengroßes Thema. Das müssen wir vielleicht ins nächste Mal nochmal mitnehmen. Ich habe neulich eine kommunikative Meisterleistung geschaffen, finde ich. Ich habe schon mit anderen Leuten darüber gesprochen, die fanden es eher annoying, aber ich fand es super gut. Ich habe nämlich, es gab folgende Situation. Meine Frau lässt ab und zu, in Klammern fast immer, Klammer zu, den nassen, nicht Schwamm, sondern diesen viereckigen, klassischen Lappen.
Waffeltuch nennt man die auch.
Waffeltuch?
Ja, weil die so ein Waffel...
Weil sie so waffelig sind, okay. In der Spüle liegen.
Ja, das geht nicht.
Und ist immer klitschenass, das Ding. Und das hat mich immer schon gestört. Ich habe es immer ausgewogen und dann irgendwie aufgehängt.
Man kann ihn über den Hahn hängen oder man hat so einen Korb oder so.
Genau. Haben wir alles, mache ich dann immer. Und dann habe ich immer gemerkt, das stört mich so sehr. Ich möchte das mitteilen, aber ich will natürlich nicht sagen, ey, eklig, hör auf mit der Scheiße. Ja. Und habe gesagt, also was du noch nicht über mich weißt, ich finde das irgendwie viel irrational eklig, wenn der Schwamm da im Waschbecken liegt.
Ja.
Und damit habe ich ihr auf sehr freundliche Weise mitgeteilt, dass ich mir wünsche, dass sie sich anders verhält.
Ja.
Und es hat ganz okay funktioniert. Nicht immer. Nicht so ausführlich, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber da, also wie gut man Leute auf Fehlverhalten hinweisen kann, mit Hilfe dieser Formulierung. Genial.
Nehmt ich finde, man sollte das nicht Life übertreiben. Man sollte nicht übertreiben und immer es gibt ja dieses, na, ganz gewaltfrei, immer nur Ich-Botschaften senden und so. Ich finde, wenn man das zu doll macht, dann klingt man einfach wie ein völlig Wahnsinniger.
Also man kann es auch ein bisschen auf die Metaebene heben und ein bisschen sich darüber lustig machen, aber trotzdem kann man ernsthafte Botschaften damit
verbreiten. Ja, es ist auf und jeden Fall was dran.
Habe ich das mikrobiologische Argument auf meiner Seite zu sagen, absolut. Das ist einfach viel unhygienischer.
Ja, genau.
Immer die nassen
Schlangen. Er sagt, das ist das Wichtigste, dass die trocknen. Und man sagt, man kann auch noch den Schwamm in kochendem Wasser desinfizieren, das hilft. Aber eigentlich sollte man gar keine Spülschwämme benutzen, sondern Bürsten.
Ach, so ein
Quatsch. Weil Spülschwämme sind der Hort für die Bakterien in Bürsten mit den Dingern. Kein Problem. Also, das sind die Spülschwämme. Das nächste ist Zahnbürsten.
Oha, mir auch spannend. Das mache ich optisch, von optischen Dingen abhängig.
Das ist so ähnlich wie der Unterhosenwechsel bei Männern. Da geht ja auch jedes Jahr immer was durch die Medien, wie schweinisch der deutsche Mann ist.
Und wie selten die Unterhosen gewechselt werden.
Und wie selten die Zahnbürsten gewechselt werden.
Ich habe ja ein 2-Zahnbürsten-System bei mir zu Hause. Ich habe eine Handzahnbürste und ich habe eine elektrische Zahnbürste. Und die Handzahnbürste benutze ich immer für unter der Dusche morgens und die elektrische für alle anderen Gelegenheiten. Und bei der elektrischen habe ich die ganz feste Regel und daran kann ich mich gut halten, alle 3 Monate wechsle ich den elektrischen Bürstenkopf.
Ja.
Und bei der Handzahnbürste mache ich es immer abhängig davon, wie sie aussieht oder irgendwie so nach Gefühl, dass ich jetzt schon ziemlich lange keine neue mehr habe. Sind aber auch
was hast du?
Ich verweigere die Aussage.
Hohecker, 3 Monate richtige Antwort.
Sehr gut.
Tatsächlich 3 Monate. Denn Bürsten haben den Vorteil gegenüber Schwämmen, dass sie freistehend sind, die Borsten besser trocknen können, dadurch für den Bakterien die Lebensgrundlage entzogen. Ja. Das ist nochmal hier für das Ding.
Ach, dann kann ich ja ruhig sagen, dass ich sie alle halbe Jahr wechsle.
Im Regelfall können sie morgens und abends stundenlang vor sich hin trocknen. Die Zahnbürste, die Borsten heißen nicht Borsten bei der Zahnbürste, sondern Filamente. Ja. So, und wenn sie sich zur Seite biegen, reinigen sie nicht mehr richtig. Das ist der Entscheidende.
Ja, aber dann sehen sie auch so aus, das hast du ja schon gesagt, dass sie wegkommen.
Dann kommen sie weg.
Vor allem, die kosten ja nichts.
Nicht zu festes Aufdrücken, mein Zähne putzen. So.
Übrigens, jetzt zu dem Thema noch einen Satz, wo du das gerade sagst, mir hat ein sehr schlauer Zahnarzt mal gesagt, es gibt bei Zahnpasta Unterschiede im Preis zwischen 99 Cent und 4 Euro. Glenn, hier, Aronal, alle diese.
Ja.
Und der hat gesagt, es ist völlig egal. Entscheidend ist gutes Bürsten.
Das Mechanische, ne?
Ja, das sind es ist völlig egal. Es wird nichts aufgenommen über die Haut da oben, also dieser ganze andere Kram, was da alles immer drin sein soll und so. Es ist, es soll schmecken, okay, da können Sie den ja machen, aber es ist wirklich wurscht. Und als er mir das wirklich glaubwürdig erzählt hat, habe ich Aronal und Blenden, wie heißt denn das?
Amex
rausgeschmissen.
Next up, die Klobürste.
Klobürste? Oh, Jahre.
Benutzen wir nicht. Wir benutzen keine Klobürste. Kackspuren werden per Hand entledigt.
Auch wenn die ganz unten drin sind?
Ja, gehe ich rein. Gehe ich glatt rein.
Und wie häufig wechselst du deine Hände aus?
Das hängt davon ab, was ihr mit ihnen macht.
Klobürste, wieder die richtige Antwort. Wir machen mit der Klobürste eigentlich nichts, was hygienisch relevant wäre. Wenn man keinen Schwertkampf mit ihr veranstaltet, kann man sie so lange, sehr, sehr lange benutzen, solange die Bürste noch Borsten hat.
Also. Naja, manchmal wechselt man sie, wenn man sie regelmäßig benutzt, weil sie die Farbe von weiß auf kacke
wechselt. Aber auch
selbst. Und dann schmeißt man sie
raus. Er sagt hier, wenn man die Wohnung, wenn man aus der Wohnung auszieht.
Selbst wenn man die verunreinigt, ist sie halt verunreinigt in ihrem Bürstenhalter drin.
Und was ich mit der Klobürste mache, ist, dass wenn ich sie benutzt habe, und es war schon nicht nur eine Kleinigkeit, dass ich dann spüle und sie beim Spülen ein bisschen rausziehe und dann nochmal so ein bisschen, damit sie noch was abbekommt von der Dusche und klopfen.
Genau.
So, Klobürste machen wir alles richtig. Schneidebrett.
Wechseln?
Mhm.
Kürzlich wurden zwei Schneidebretter bei uns entfernt. Einerseits, weil ein Holzbrett einfach eklig war. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Und ein Plastikbrett, weil meine Frau versucht hat, es zu braten. Und dann war es kaputt.
Ewig.
Ewig, ne?
Sie werden dann gewechselt, wenn sie durchbrechen und dann kommen sie in den Kamin.
Er sagt, kann man ewig benutzen, aber man sollte einfach nie Holzbretter benutzen, auch wenn sie schöner sind. Denn im Holz bleibt alles haften und alle Mikroben. Und
was ist mit Geschirrspülmaschine?
Da kann man Holz halt eigentlich nicht reintun.
Mach
ich auch, dann gehen die halt irgendwann kaputt.
Ja, richtig.
Und das ist dann wahrscheinlich ein guter Kompromiss. Das ist
der gute Zeitraum.
Also ich habe gerade festgestellt, dass sie auch so billig sind, da kaufst du dir 6 auf einmal oder 10 auf einmal, kostet nichts.
Ja.
Weil die alle aus China kommen inzwischen und insofern...
Also Kunststoffbretter in der Spülmaschine macht die Keimzahl deutlich runter, bei Holzbrettern ist das schwieriger.
Wir benutzen beides.
Erst recht, wenn man sie mit einem Spülschwamm abnutzt. Handtuch.
Welches?
Da ist ja, gibt's ja, hast du das nicht mehr erzählt von New Girl?
Ja, I don't wash the towels washes me, that's crazy.
Ja, genau. Ja. Ich bin sauber, genau. Ja. Warum soll ich das Handtuch waschen?
Ja, Moment mal, da gibt es ja Geschirrhandtuch und es gibt Körperhandtuch. Ja.
Körperhandtuch geht es jetzt.
Jeden Sonntag.
Nein, also Körperhandtuch, muss ich sagen, riecht man. In dem Moment, wo das Körperhandtuch riecht, kommt es sofort in den Korb.
Ja, den Punkt möchte ich nicht erreichen.
Vorher? Einmal die Woche. Ihr habt doch schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, dass ihr Jeans nach 4 Wochen wechselt.
Mhm. Ja, richtig.
Nein? Und dann kommen wir langsam zu den Unterhosen. Auch da gibt es interessant, ist ja egal. Auf alle Fälle ist es so, dass bevor das Handtuch nicht riecht, ich muss mich, wenn ich aus der Dusche komme und in mein Handtuch rieche, muss ich mich wohlfühlen, muss es gut riechen. Und in dem Moment, wo es anfängt...
Wenn es neutral riecht, es ist ja ein relativ... Also erst
akzeptiere ich noch.
Dann neutral und dann irgendwann nicht mehr.
Und dann kommt es
ja. Ja, aber das finde ich auch. Da ist der Geruch entscheidend, das Wohlfühlen. Er sagt hier... Menge der Bakterien geben Mikrobiologen gleich in 10er-Potenzen an. Pro Quadratzentimeter unter der Achsel 1 Million Bakterien und die landen 1:1 auf dem Handtuch. Eben weil es die Aufgabe von Handtüchern ist, die Feuchtigkeit abzusaugen, können sich die Keime wunderbar vermehren. Hautschuppen und Duschgelreste sorgen dafür.
Aber kann doch auch wunderbar trocknen, wie so die Lamellen von der Zahnbürste.
Ja, aber vielleicht, ja. Das ist nicht unbedingt schädlich, denn es sind unsere eigenen Hautkeime, die wir verteilen. Unschön wird es aber, wenn sich Magen-Darm-Bakterien befinden. Je nachdem, wie man sich abtrocknet. Er empfiehlt, nach einigen Tagen zu wechseln und Waschlappen eigentlich nur einmal zu benutzen, weil die so klein sind und...
Das mit dem Handtuch trocknen finde ich interessant. Wir haben unten in der Dusche Handtuchhalter. Ja. Die sehr schmal sind, das heißt, die beiden feuchten Hälften des Handtuchs sind ganz dicht zusammen.
Mhm.
Und deswegen hänge ich immer das Handtuch über das Bügelbrett.
Ja.
Und habe festgestellt, dass die Trocknungszeit, nach 6 Stunden ist das Ding trocken und über diesen Dingern ist es manchmal noch nach 2 Tagen feucht.
Ja. Ja.
Unterhosen.
Täglich.
Tragen alle.
Hängt ab von der körperlichen Hygiene, die du betreibst. Und ich behaupte, wenn du eine gute körperliche Hygiene betreibst, kannst du eine Unterhose 1 Jahr lang tragen. Ist das erschöpfend?
Da sagt er nicht, das ist ja nicht ganz mal, aber er sagt, aus hygienischer Sicht kann man die Unterwäsche durchaus ein paar Tage anlassen. Es gibt keinen Unterschied zum Handtuch. Das geht in die gleiche Richtung, gesundheitlich betrachtet.
Natürlich gibt es einen Unterschied zum Handtuch. Es macht doch einen Unterschied, ob ich mich abtrockne, nachdem ich mich überall einigermaßen frisch gewaschen habe, oder ob ich direkt da wieder reinsteige, nachdem ich gerade gekackt habe.
Ja,
also das ist doch ein Unterschied.
Aber damit kommen wir dann zu dem berühmten Thema, wie wische ich mich beim Kacken hinterher ab?
Manchmal ungeduldig.
Nee, das ist nämlich, hängt auch da
zusammen. Ungeduld auf dem Klo kenne ich nicht.
Nee, das kenne ich auch überhaupt gar nicht. Der Klo ist ja ein Ort, wo du in Ruhe gelassen wirst.
Ja, aber nun ist es bei mir auch so, dass mein Stuhlvorgang in aller Regel so 2 Minuten dauert. Bis vielleicht 4, wenn es sehr, sehr lange dauert.
Bei mir dauert es bis zu einer
halben
Stunde.
Jetzt kommt noch die Haarbürste. Die Haarbürste ist uninteressant. Die können wir überspringen. 2 bis zu 2 Jahre lang. Habe ich noch nie ausgetauscht. Aber ist eigentlich gar kein Problem. Aber Matratze ist das Letzte.
Oh Gott, das will ich nicht wissen. Das will ich nicht wissen.
Pro Nacht schwitzen wir unter der Decke bis zu einem halben Liter in die Matratze.
Ja, das wusste ich.
Beim TÜV lassen sie eine 140 Kilo schwere Holzwalze 30.000 Mal über den Bezug rollen.
Ja, und was? Wie häufig soll man jetzt
die Matratze wechseln? Was würdest du sagen?
Ja, wir drehen sie um.
Ja, ich auch.
Und zwar kannst du eine Matratze ja mehrmals umdrehen. Du kannst sie in der Länge umdrehen und du kannst sie richtig umdrehen. Ja. Also um zwei Achsen
wieder. Ja, genau. Matratzen sind auch dafür ausgelegt, Flüssigkeit tagsüber wieder an die Umgebung abzugeben.
Und du schwitzt hier unterschiedlich.
Aber das schwächt mit der Zeit ab.
Ja, aber...
Man sollte die Matratze nach 8 Jahren wechseln.
Ja, da können wir dann noch können wir noch 4 Jahre da drauf packen oder noch so, also...
Ja. Also ich habe meine jetzt seit 13 Jahren und das letzte Mal drehen war halt so, dass man sie sozusagen auf den Bauch gedreht hat und die Unterseite, die ursprüngliche Unterseite, auf der wir jetzt seit vielen Jahren schlafen, ist ganz offensichtlich die Unterseite. Also die hat schon ein bisschen anders beschaffen. Das heißt, ich würde sagen, da ist die Ausstoßeffektivität geringer als auf der richtigen Seite. Aber ich habe so keine Lust. Die Matratze ist immer noch so gemütlich.
Ja, das ist wirklich.
Ich glaube auch, dass das das Entscheidende ist. Also der Wechsel einer Matratze wird von ganz anderen Gesichtspunkten gelenkt als
hygienische
Überlegung. Das ist entscheidend ist einfach die Durchlüftung. Du musst unter dem Bett musst du wirklich so viel Lüftungsraum haben. Also es
haben Europalette.
Wäre, glaube ich, wirklich nicht schlecht, wenn man also bestimmt so 30, 40 Zentimeter zwischen Matratze und Boden hat. Das ist schon toll. Oder 20 sollte man haben. Gute Luft.
Glaube ich, ja.
Und wenn du dann sowieso dein Schlafzimmer ja permanent lüftest und aufhast und so, dann mache ich mir um die Matratze auch nicht so.
Neulich kam dann noch ein anderer Artikel, da ging es um Kissen und so weiter. Wenn die sich so gelblich verfärben, das ist schon auch ein Problem. Und
das kann man ja durchwaschen.
Kissen muss man auch, nicht wohl nicht komplett.
Ich hätte das klassischerweise also noch mit der Bettwäsche
gerechnet. Also wir waschen. War nicht dabei.
Also wir waschen, also wir haben ja einmal unter dem Bettbezug noch das berühmte Molton-Tuch.
Ja.
Und wir, waschen regelmäßig auch das Molton-Tuch im Kochgang oder 60 Grad.
Ja, immer 60 Grad.
Und wir waschen auch regelmäßig nicht nur die Bettbezug, sondern auch das Inlet.
Also
das Bettdecken gewaschen. Und ja, alles wird alles gewaschen. Eine Riesenaktion. Aber das machen wir, ich würde sagen, durchaus alle Vierteljahr.
Oha.
Das Inlet, das tun wir.
Na, ich habe ein 2-Kopfkissensystem, wobei ich nur eins für meinen Kopf benutze und das andere für meine Knie. Und das für meine Knie ist halt so ein kleines, so in diesem Format hier.
Ja.
Und da...
Können wir die Knie nicht aufeinander liegen?
Ja, genau.
Ja.
Also das ist aber für meinen Kopf. Das Kniekissen ist dieses so ein großes.
Das ist ein kleines Kissen für den Kopf.
Ja. Also ich eigentlich schlafe ich auf gar keinem Kissen, weil
mir
in aller Regel...
Ich brauche so ein Riesending, in dem ich
versinke. Ja, viele Leute brauchen das. Das kann ich nicht.
Ist auch Spaß. Nicht gesund.
Ja, ich auch. Mein Nacken tut dann irgendwann weh,
wenn das zu fast ist. Genau wie du, fast auf dem...
Auf der Matratze.
Aber ist trotzdem schön und dann habe ich so ein ganz flaches, ausgefutztes.
Genau.
Auch wenn es gewaschen und ist, ist genauso das, ausgefutzt.
Das
ist bei mir aber länglich.
Wechsle ich einfach. Ja. Also das schmeiße ich dann irgendwann weg.
Ah ja, das ist, glaube ich, ganz
gut. Aber schön.
Das war der Ritt dadurch... Ich kann jetzt noch einmal zum Schluss noch einmal hoffentlich dein Mind blown.
Okay.
Und dann, ich wollte eigentlich noch mal darauf abheben, dass wir hier ja in meinem Elternhaus, im Haus
da können wir in der Nachbesprechung reden.
Ich mache eine Nachbesprechung, müssen wir nicht jetzt machen.
Das macht ihr in eurem nächsten Podcast.
Nee.
In
der Nachbesprechung.
Nachbesprechung.
Was noch, ist das denn?
Wir haben ja eine Einleitung gemacht, bevor wir diese Folge.
Also ja, und jetzt macht ihr
noch. Meine Ausleitung. So wie mit den Flüssen. Die kommen irgendwo her und gehen irgendwo hin.
Akt 3.
Alles klar. Und das höre ich mir irgendwann an.
Ja.
Wahrscheinlich.
Wenn du bei Folge
26 Jahren bist. Wenn ich langsamer bin.
Mindblow, vielleicht. Hoffentlich weißt du es noch nicht. Es ist ein Satz. Mücken, es passt nämlich jetzt auch zum Sommer, wenn ich das in die nächste Folge mache, das ist langsam vorbei. Mücken sind phototaktisch neutral.
Phototaktisch? Das verstehe ich nicht.
Verstehst du das?
Mücken sind phototaktisch neutral.
Das ist eine Erkenntnis, die mein ganzes Leben verändert.
Mücken sind kann ich auch nichts mehr anfangen.
Mücken werden von Licht weder angezogen noch abgestoßen.
Ach! Natürlich, hätte man auch wissen müssen.
Ja.
Es gibt Tiere, die werden von Licht angezogen.
Morten
werden,
zum Beispiel.
Ja, genau, Morten sind phototaktisch positiv.
Ja, und sowas.
Und ich sag mal, so ein Marder ist phototaktisch negativ. Aber Mücken sind neutral.
Ja.
Das heißt, dieser ganze Wahnsinn mit macht das Licht aus, macht das Fenster zu, das Licht ist an, die Mücken kommen rein, wir werden zerstochen, wo ich alle Leute immer... Gibt's, ist alles...
Das ist doch nicht auf Mücken bezogen.
Doch!
Ja?
Ganz häufig kenne ich das, dass die Leute sagen, mach das Fenster zu oder also generell auch von mir Insekten, selber früher.
Aber jetzt spezifisch Mücken?
Ja, weil man vor Mücken ja Angst hat. Du hast ja kein Problem damit, wenn nachts Motten in dein Zimmer kommen.
Aber wenn doch, wenn sie so flattern.
Boah, das hört man kaum. Fliegen vielleicht. Aber wenn dich Mücken nachts stechen, das ist ja super nervig. Und deswegen gibt es immer diese große Angst davor, dass das Licht an ist und das Fenster auf.
Ja, aber da, mein Mind ist nicht so geblown, weil ich das nicht auf Mücken bezogen habe. Also nicht explizit. Also ich habe
jetzt auch nicht ausgeschlossen. Hast du irgendwas gegen Mücken? Also hast du ein Problem mit Mücken oder
die was? Nerven halt und stechen und dann
tust du irgendwas
das
dagegen?
Geräusch ist voll. Ich töte die. Wenn ich kann.
Das Geräusch ist wirklich noch schlimmer.
Das Geräusch ist das Schlimmste. Das ist wirklich das Allerschlimmste.
Die sind phototaktisch, Leute. Was ich mir aber irgendwie nicht ganz falsch erklären kann, denn was sie reagieren auf jeden Fall auf Licht. Denn man kennt das ja, dass sie fliegen, dann machst du das Licht an und ist ganz still.
Vielleicht wegen Bewegung?
Das vielleicht. Ist
sozusagen.
Mücken werden angezogen von niedrigen, von hohem CO2-Gehalt in der Luft. Also wenn die Luft im Raum schlecht ist, deswegen sollte man eigentlich gerade das Fenster aufhaben. Weil sonst die schlechte Luft im Raum dazu führt, dass die alle zu den Menschen gezogen werden, denn damit ermitteln sie ihre Beute.
Also ich kann das insofern bestätigen, richtig gut bestätigen, wir schlafen ja unter dem Dach, damit das Risiko, 4 Treppen runterzufahren, ein bisschen erhöht ist im hohen Alter. Und wir haben beide Fenster sperrangelweit auf, obwohl wir Licht haben. Und erst so kurz vorm Einschlafen werden die auf Kipp gestellt. Und wir haben keine Mücken wegen des Lichtes. Das kann ich wirklich bestätigen. Wir haben erst Mücken, wenn der Herbst kommt und sie aus anderen Gründen ins Haus reingehen.
Ja,
das ist ein völlig anderer Grund. Dann kommen sie rein. Was wir aber haben ab und zu, was reinkommt, sind Motten.
Ja, klar.
Die kommen durchaus rein. Diese kleinen
Schuster
Motten kommen
vielleicht
rein.
Auch, kann ich mir auch vorstellen.
Und der Höhepunkt in meinem in diesem Kontext ist, dass wir mal eine Hornisse abends durchgehend reinkamen.
Ja, das habe ich auch schon mal.
Da hast du ja Respekt.
Vielleicht noch eine fette Libelle im Haus. Das war auch krass, was die für Geräusche
machen. Oh, der Kampfhubschrauber, den wir im Teich haben hier.
Ich erinnere mich, dass wir waren zusammen dort, den Mississippi entlang geschippert sind. Und ich abends aufs Deck ging, man konnte eigentlich nicht abends aufs Deck gehen, weil da einfach mal wurde man getötet von Mücken. Ich ging abends aufs Deck und dann war da so ein Stuhl, der auf diesem Metalldeck stand. Und der ganze Stuhl hat angefangen zu vibrieren und zu wackeln, weil irgendwas da drunter geflogen ist, was so groß war, dass es einen Stuhl bewegt hat. Da bin ich ganz schnell in die Kabine zurück.
Vogel?
Ich glaube, es war eine Monsterlibelle.
Ja. Aber ich kann es, wie gesagt,
bestätigen. Mücken sind phototaktisch neutral. Das wollte ich nochmal hier
los. Wir werden weiterhin die Fenster auflassen.
Ja, also lasst die Fenster auf, lasst die Lichter an. Außer ihr wollt Motten haben. Dann macht eins davon zu oder aus.
Er hat so eine Endzeitstimmung.
Wir haben gelernt.
Er weiß nicht, dass die Folge noch gar nicht zu Ende ist.
Ja, aber er hat jetzt eine völlig andere Stimme.
Ja, aber finde ich gut. Ich möchte mich gern von unserem Gast
verabschieden. Das habe ich auch gedacht, das müssten wir jetzt natürlich tun. Ja.
Genau. Wir hören uns gleich wieder, aber wir haben auch gelernt, dass man manche Sachen oft und manche nicht so oft wechseln muss. Auch das war interessant. Dann haben wir gelernt, dass wir irgendwie im Arsch sind wegen Klimawandel und Höcke. Also beides scheiße. Das, was man blöder findet, ist der Persönlichkeitsstruktur irgendwie zuzuschreiben. Und was noch?
Nein, Pascal
und Religion sind lächerlich.
Wie geht's weiter? Nein, Pascal, das möchte ich nicht. Das machen wir nicht. Nein, Pascal.
Ich denke nicht.
Und es waren ganz tolle Olympische Spiele.
Tolle Olympische Spiele und vor allem die Eröffnungsfeier.
Trotz eines
und in der Nachtbesprechung sagt ihr wieder, das ist der geilste Podcast aller Zeiten.
Nee, war nicht.
Das oder kommt es jetzt?
Nein.
Weil ihr ja manchmal immer... Na, das
ich ja habe doch vorhin schon gesagt, dass also bevor wir angefangen haben, nur wenn es stimmt.
Ja. Ich bin empört. Kannst du, dass das der beste Podcast aller Zeiten war? Ich nicht. War okay.
Vielleicht war sogar das erste Mal,
dass du da warst besser. Die ist doch nur das lange Gerede über Höcke auf den Sack gegangen. Mhm. Ich fand das sehr nett.
Sehr nett. Ein sehr nettes Gespräch über Faschismus.
Wahrscheinlich, weil in euren neuen Zuhörern alles AfD-Zuhörer sind.
Die wollen uns warm halten.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir verlieren jeden AfD-Zuhörer, wenn wir anfangen zu gendern.
Gut, dass du das nicht gegendert hast.
Gut, ne?
Das ist super smart.
Danke. Möchtest du noch etwas sagen?
Ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich euch so dankbar bin, dass ich einmal wieder dabei sein durfte und dass mir das richtig gut gefallen hat. Über die Qualität des Podcasts entscheiden wie immer die Hörer.
Mhm. Ja. Die Geschichte wird über uns richten und auch über Björn Höcke.
Hauptsache.
Denn der ist Geschichtslehrer.
Das auch. Ja. Hauptsache, die Aufnahme hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und bis gleich.
Was für eine Folge. Schön war das. Soundunterschiede werden wir wahrscheinlich gehört haben zwischen Intro, Hauptteil und Outro, wo wir uns jetzt gerade befinden. Wie hat es dir gefallen?
Ja.
Du warst mit angezogener Handbremse unterwegs.
Ich glaube, der ganze Podcast war ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs. Mein Eindruck war, dass ich habe mich halt nicht so gerne gemocht in den letzten beiden Folgen mit meinem Papa.
Ja.
Und ich habe mich, glaube ich, zu doll bemüht, nicht wieder in dieselbe Falle zu laufen. Das ist auch, glaube ich, geglückt, aber es hat dazu geführt, dass wir ein bisschen weniger dynamisch und explosiv unterwegs waren, vielleicht auch ein bisschen weniger albern und irgendwie sehr sachlich über die Themen gesprochen haben. Und was mich, haben wir auch schon drüber gesprochen, hinterher tatsächlich geärgert hat ein bisschen, ist, dass wir anlässlich unseres inzwischen dem Cancel, der Cancel Culture anheimgefallenen China-Jingles,
ja,
kurz darüber gesprochen haben, weil mein Papa gesagt hat, ja, warum habt ihr das eigentlich weggemacht und so, was ist denn so?
Es ist nicht der Cancel Culture anheimgefallen. Wir haben uns selbstständig und ohne Fremde, also dass uns jemand darauf aufmerksam gemacht hätte, dafür entschieden, dass es vielleicht nicht.
Wir haben uns selbst gecancelt.
Wir haben uns selbst gecancelt, ja.
So, und daraus ist, und wir haben das Thema ein bisschen irgendwie umschifft, weil wir wollten auch nicht irgendwie in so, ich hatte auch Sorge, dass wir dann über irgendwas Kontroverses sprechen oder uns irgendwie verfransen oder so. Und wir haben danach aber ein Gespräch über Sexismus, über Wokeness, über Rassismus und so weiter gesprochen, auch was die verschiedenen Generationen angeht. Und ich fand das Gespräch sehr gut.
Mega spannendes Gespräch.
Und ich glaube tatsächlich, also auch besser, als wenn wir beide uns einfach nur darüber unterhalten
hätten.
Und das war eigentlich eine ziemlich gute, einmalige Gelegenheit, eine kleine Mini-Sternstunde unseres Podcasts zu werden. Und wir hatten aber da schon das Mikrofon ausgemacht. Ich habe mich nur hinterher ein bisschen damit getröstet, dass ich dachte, es wäre wahrscheinlich nicht so gelaufen, wenn wir das Mikrofon hätten laufen lassen, möglicherweise. Und irgendwie ist es auch schön, wenn man einfach mal manchmal ein gutes Gespräch hat.
Ja, also das Gespräch war ja so oder so gut, aber ich glaube, das hätte auch zum Zuhören durchaus getaugt.
Ich glaube, dass das sehr, sehr positiv angekommen wäre und sehr gut gewesen wäre, aber es ist nun mal jetzt nicht so. Trotzdem finde ich, wollte ich das nochmal hier einmal erwähnen, dass das so war. Und vielleicht war auch mein Papa ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs.
Ja, das war mein Eindruck.
Weil er vielleicht auch von oben gemerkt hat, ja, dass er so gerne mal dabei sein wollte. Und er hat ganz am Anfang auch gesagt, das ist hier euer Podcast und euer Ding und ich bin hier nur ein Eindringling, dass er sich selber auch ein bisschen zurückgenommen hat. Und vielleicht war das insofern gut, als dass wir uns einfach nett über ein paar Sachen unterhalten haben, aber vielleicht nicht ganz das, was man von seinen Auftritten in unserem Podcast gewohnt ist und was auch gefordert wurde.
Ja, hätten wir vielleicht vorher sagen sollen, aber jetzt wissen wir hinterher Bescheid.
Ein nachträglicher Disclaimer.
Ja, genau.
Ich habe es extra hinterher gesagt, um
niemanden zu verschrecken. Ja, also von meiner Seite aus nochmal vielen Dank, dass wir kommen durften und fürs Bier. Und auch für das wirklich nette, entspannte Gespräch. Es war irgendwie so ein nettes, schönes, zurückgenommenes,
also
norddeutsches Gespräch über ein paar lustige und ein paar ernste Themen. Ein paar informative Sachen waren dabei. Das hat mir schon viel Spaß gemacht.
Ja.
Und ich hoffe, den Leuten, die dazugehört haben, auch. So, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz über die US-Wahl sprechen. Als wir das letzte Mal uns zum Podcast machen getroffen haben, da war gerade frisch Donald Trump noch nicht mal verheilt, würde ich sagen. Hatte er noch seinen komischen, sein Flatschen da am Ohr, der aus, ich sag mal, pflegerischer Sicht keinen Sinn ergibt oder ergab. Und dann auch noch seine Fans, die sich das auch an ins Ohr geklebt haben, als wäre es so ein Fanprodukt.
Meinst du, die haben das extra größer gemacht und reingelassen?
100%. 100%.
Geil.
100% geil, das war nicht sinnvoll so.
Auf jeden Fall war er überall in den Medien. Er hat das krass dominiert.
Ja, und ich sagte noch, als wir das letzte Mal darüber sprachen, wenn nichts Krasses mehr passiert, dann ist die Wahl durch und Donald Trump wird erneut US-Präsident. Turns out, es hat sich massiv was getan, seitdem ich das ausgesprochen und prognostiziert habe. Der alte, sehr, sehr alte, wirklich extrem alte Joe Biden hat, nachdem er sich noch sehr geziert hat anfangs, dann doch überzeugen lassen, dass er aus dem Rennen aussteigen sollte.
Oder wie Donald Trump sagt, er wurde weggeputscht.
Er wurde weggeputscht. Ja, Donald Trump sagt einiges. Und jetzt ist es Kamala Harris, die Rekordeinnahmen an Spendengeldern verursacht hat innerhalb von 4 Wochen. Wie 200 Millionen, viermal so viel wie Donald Trump selbst. Hat einen fantastischen Vizepräsidentenkandidaten sich irgendwo aus dem Hut gezaubert. Tim natürlich. Ich kenne ihn vom jährlichen Tim-Treffen schon seit vielen Jahren. Der hat mir immer schon gut gefallen. Wobei Donald Trump natürlich jetzt völlig zu Recht sagt, er war kein Coach, er war Assistant Coach. Das ist so das Niveau, auf dem er jetzt seine politischen Gegner
versucht. Womit er jetzt sicherlich alle Assistant Coaches in den USA gegen sich aufgebracht hat. Wovon es wahrscheinlich mehr gibt als von Coaches. Also weiß ich nicht, ob das so klug war.
Ja. Und ja, es ist eine völlig andere Dynamik in diesem Wahlkampf gekommen. Die Hoffnungen sind groß. Die Umfrageergebnisse drehen sich zugunsten der Demokratischen Partei. Und das ist doch irgendwie gerade alles hoffnungsstiftend.
Ja, die reiten ganz krass diese Welle und die konnten sie vorher nicht reiten, aber es ist schön, dass es diese explosive Energie jetzt gibt. Es gab den 4-tägigen Parteitag, auf dem beide Obamas miteinander gesprochen haben.
Ja. Und beide Clintons auch.
Beide Clintons
und die ehemalige Pressesprecherin von Donald Trump.
Richtig. Irgendwie, Pete, wie heißt er immer? Ich kann seinen Namen nicht aussprechen.
Buttigieg oder so.
Buttigieg.
Buttigieg.
Der Verkehrsminister der USA. Ein ganz, ganz, ganz toller Typ. Mhm. Der hat gesagt, wir haben Rekord aufgestellt, so viele Republikaner haben noch nie auf dem Parteitag von uns gesprochen. Und der ist wirklich richtig klasse. Aussprache einmal, ich habe es inzwischen gelernt, wir haben es häufig falsch gemacht, du gerade eben auch. Kamala Harris.
Kamala?
Ja.
Okay.
Das also wie das englische Komma im Grunde, Komma, Komma und dann La, Kamala.
Kamala.
Manche sagen auch, aber es ist nicht Kamala, nicht Kamala, nicht, weiß ich nicht, Kamala Harris.
Präsidentin Harris.
Im Grunde so, wie es einfach von der Zunge rollt. President Harris. Madam President. Das ist schön anzusehen, was da sich jetzt freisetzt. Heißt natürlich noch nichts. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Nee, jetzt schreiben natürlich auch alle, so waren die Umfragen auch damals bei Hillary Clinton.
Ja, und man muss auch sagen, ich meine, wenn man sich das jetzt mit von vor 4 Wochen anguckt, also ne, wie sich da halt alles innerhalb dieser kurzen Zeit so wandeln kann, was so die Hoffnung oder Nicht-Hoffnung angeht, das kann ja auch aus irgendwelchen Gründen wieder zurückfahren.
Ne? Aber man verspürt jetzt eine große Erleichterung, als ob bei ganz vielen Leuten jetzt was freigesetzt wurde, wo sie vorher gesagt haben, ob wir jetzt dafür den in den Wahlkampf ziehen und so, und alle waren so gelähmt und hatten Angst vor Trump und jetzt sind alle wieder in der Vorhand und versuchen das Ding jetzt zu drehen. Das setzt natürlich wiederum ganz viel frei und das Geld setzt wiederum ganz viel frei. Also das ist schon, gibt schon großen Grund zur Hoffnung. Tim Walz ist wirklich eine exzellente Wahl. Weil der bedient ja auch das, wie so ein amerikanischer Wahlkampf funktioniert. Viel besser, als das in Deutschland der Fall wäre. Und ist scheinbar auch einfach wirklich ein guter Typ.
Die Sehnsucht nach dem Sitcom-Dad stand, glaube ich, in der Süddeutschen.
Genau. Das ist alles schön. Ich habe vor einigen Tagen vorgehabt, mein Twitter komplett zu löschen. Mhm. Weil mir einfach inzwischen Elon Musk so krass auf den Sack geht. Und ich den so gefährlich, scheiße, schlimm, dieses blöde Pissgesicht finde, dass ich sage, ich kann eigentlich nicht mehr jetzt da angemeldet sein. Wir müssen jetzt alles da rausziehen aus diesem Unternehmen. Und dann habe ich mich zum ersten Mal seit Jahren da eingeloggt und wollte, bevor ich mich lösche, einfach nochmal meine geteilten Tweets der letzten Jahre durchgehen. Und dann habe ich gesehen, was dieses Arschloch mir an Lebensqualität weggenommen hat, weil was für ein geiler Schauplatz war Twitter, bevor der Typ das gemacht hat. Also natürlich mal so, da war auch schon viel, viel Unangenehmes. Aber ich hatte mir da irgendwann so eine kuschelige Ecke eingerichtet mit vielen guten Leuten und es war so lustig. Und gerade alles zur US-Wahl, da war ich da so aktiv. Da bin ich auf Sachen gestoßen, auf die ich jetzt gar nicht mehr stoße, die mein Leben voll bereichert haben. Und also das hätte ich vielleicht noch mitbekommen, diese ganze Four Seasons Landscaping-Geschichte mit der Pressekonferenz. Aber so viele Memes, Kommentare, Videos in dem ganzen Ding, das war herrlich.
Ja.
Und jetzt habe ich das nicht mehr und schuld ist dieses breigesichtige Kopfsteinpflaster fressen Arschloch.
Du kannst ja gucken, ob Threads vielleicht das neue Twitter wird. Bisher sieht es noch nicht so aus.
Ich hatte richtig Nostalgie für Twitter. Ja? Was ist da los? Naja, das wollte ich auch nochmal loswerden. Ich hab's denn nicht gelöscht, ich hab's nicht übers Herz bringen können. Okay. Ich hab's jetzt behaltet, das als Museum.
Ja. Und wer weiß, irgendwann verkauft es vielleicht wieder, wenn seine Klagen gegen die WerbekundInnen, die da nicht mehr Werbung schalten möchten, erfolglos verläuft, wovon auszugehen ist vielleicht. Ja.
Und Joe Biden nochmal ganz kurz. Ich finde, seitdem er zurückgetreten ist, verhält er sich exzellent.
Ja, absolut.
In jeder Äußerung, in jeder Rede.
Überhaupt angemessen. Die ganze Partei, die ja sonst irgendwie sich immer in diesen Grabenkämpfen verloren hat, es wirkt jedenfalls nach außen und so, spricht mit einer Stimme. Also es gibt so ein paar Leute, ich sag mal sehr linke Leute in der Partei, die dann irgendwie wegen der Israel-Politik irgendwie noch ihre Stimme erheben. Aber auch in einem Maße, wo ich mir denke, das ist innerhalb einer Demokratie völlig in Ordnung.
Ja, ich habe auch gedacht, da gab es ja diese Demos vor dem Parteitag. Genau. Dachte, das ist doch voll gut.
Ja.
Da drin wird sich aufgestellt und geeint und so weiter. Und draußen gibt es aber Stimmen, die einfach sagen, das und das und so.
Genau.
So soll es sein.
So soll das sein.
Und friedlich liefen die Demos ab.
Und sie haben jetzt ja zum ersten Mal nach vielen Jahren offensichtlich mal einen Weg gefunden, auch wie sie mit Donald Trump als politischen Gegner umgehen, nämlich indem sie sich einfach ein kleines bisschen seiner Waffen bedienen.
Ja, über ihn lustig machen.
Sich über ihn lustig machen und ihn immer weird nennen.
Ja.
Und ich glaube, das macht den richtig fuchsig.
Ja.
Richtig, richtig
und fuchsig. Und wie doll sich auch in Deutschland das Medienecho wandelt in der Betrachtung von ihm. Also er ist jetzt wirklich, die einzige Nachricht, die kommt, ist, dass er jetzt hinter Glas auftritt.
Ja.
Zum ersten Mal traut er sich wieder raus. Ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen fies. Ich meine, der wurde fast umgebracht.
Ja.
Das ist schon klar, dass er sich jetzt macht. Aber das nährt alles dieses Bild von dem doch irgendwie alten, seltsamen, zotteligen
Typen. Ja, das ist ja der älteste Typen.
Ja,
also von daher, da kann man gerade gute Hoffnung sein. Vielleicht sollte irgendjemand nochmal in den nächsten Tagen versuchen, Höcke ins Ohr zu schießen.
Hey, stopp da.
Nur ins Ohr. Nur ins Ohr.
Auch das möchte ich nicht gehört haben in unserem
Podcast. Na gut, dann vielleicht nicht. Aber wenn da jetzt auch nochmal irgendwie was in diese Richtung passieren könnte, innerhalb der nächsten anderthalb Wochen, das wäre schon irgendwie herrlich.
Im Sinne einer politischen Verschiebung von Wählerstimmen, nicht im Sinne von politisch motivierter nein, Gewalt.
Keine Gewalt.
Würdest
du sagen, ins Ohr schießen ist Gewalt? Ja, das ist durchaus Gewalt. Ich sehe es, ja. Okay,
aber ja, das stimmt, da können wir jetzt natürlich auch nicht mehr ausführlich drüber reden. Aber vielleicht gibt es ja in einer Woche schon wieder einen Podcast, wer weiß das. Ich vermute nicht, weil ich echt den Arsch voll Ohren, ich habe den Arsch voll mit Sachen, die ich zu tun habe. Es steht wieder ein Geburtstag an und, ach Gott, Einschulung und was da alles los ist. Mahnungen von irgendwelchen Verkehrsversicherungen, bei denen ich eigentlich nicht Mitglied sein sollte.
Dürfte.
Vielleicht das richtige Wort an der Stelle. Ich hoffe, ich habe mich ja nicht in irgendwelchen Nesseln gesetzt, wenn ich später mal kandidiere für ein hohes
Amt. Na, ich rufe zu politischer Gewalt auf und du bescheißt den Staat, wo es nur geht. Also, gutes Podcast, du.
ADAC, ne? Ja. Nachdem ich ja schon unsere Hausratsversicherung beschissen habe. Also nicht beschissen, aber nicht abgezogen.
Nicht abgezogen.
Ich habe einfach ein halbes Jahr Beiträge gezahlt.
Ja.
Ich habe auch noch eine Rückzahlung am Ende bekommen. Die haben uns ja gekündigt.
Ja, genau.
Und am Ende gab es eine Rückzahlung für das nicht geleistete halbe Jahr. Richtig fett abkassiert. Jetzt habe ich einmal ADAC-Jahresbeitrag bezahlt, 90 Euro, und habe dafür schön Abschleppkosten und 4 Nächte in einem geilen Hotel. Also,
Wer hat, dem wird gegeben. Also, hört uns doch vielleicht nächste oder übernächste Woche. Ich wäre theoretisch bereit, aber das müssen wir außerhalb des Podcasts ausklamüsern. Und in spätestens 2 Wochen hören wir uns auf jeden Fall. Da befinde ich mich gar nicht mehr auf diesem Kontinent, wenn die Folge dann erscheint.
Oh, aber krass.
Ist krass, ne?
Ja, ist krass.
Aber wir werden wiederkommen. Das ist sicher.
Vielen Dank, Paps. Vater, ja. Vater, wie soll ich
Vater.
Nennen? Vater, vielen Dank, Vater.
Ich habe mich auch für Vater entschieden, aber bin dann doch zu Thomas wieder zurückgewechselt. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Hört uns wieder, wenn ihr wollt und wir uns euch was anbieten. Bis dahin sagen wir, gehabt euch wohl.